S マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik. Hallo, wir begrüßen euch heute hier aus Studio 1, aus dem Herzen von Frankfurt, aus der Mitte der Ereignisse, denn hier bei uns heute rund um die Schützenstraße herum und die EZB-Bank sind wir, der Übergang ist momentan gerade noch ein bisschen schwierig hier von einer Sendung zur anderen, aber so ist das im Live-Radio.
Die Übergangsphase.
Die Übergangsphase, genau, ja, die sind wir gerade dabei zu überbrücken.
Und ja, wir haben uns einfliegen lassen.
Wir haben uns einführen lassen. Ja, also heute Thema ABS Magazin. Die Ereignisse rund um Blockupy, und wir werden heute länger senden als eine Stunde und haben einiges an inhaltlichen Sachen vorbereitet. Die Kollegen, die ich jetzt erstmal namentlich nennen will, fangen wir mit der Dame an, auch
nach
ja, auch ja, wenn es hinterher wieder heißt, aber bleiben wir dabei klassisch. Etta ist im Studio, der Steven ist jetzt da, der Andi ist im Moment da und ich bin da.
Und die Dada kommt.
Dada wird kommen. Der Helmut unterstützt uns heute auch wieder mit der Technik. Die Gabi wird noch kommen von der vom Redaktionsteam.
Und also, Jule und Jan sind auch noch als Korrespondenten unterwegs. Und genau, dahin werden wir auch gleich wieder den Steven und den Andi schicken. Und die waren heute Morgen auch schon unterwegs bei der Sendung, bei der Demo und werden uns berichten, was da heute Morgen schon vorgefallen ist. Denn wir sind ja eigentlich in der Mitte des Tages von diversen Aktionen, die da im Rahmen von Blockupy passiert sind. Ja, und wir wollen so ein bisschen eine Rückschau machen, was heute Morgen gelaufen ist und auch und was jetzt was aktuell gleich anfängt.
Aber auch was gestern im Vorfeld noch war, da gab es noch Pressekonferenzen. Wir haben auch Stimmen von internationalen Teilnehmerinnen. Eta sagt, ich soll den Kopfhörer höher stellen. Was hast du für einen Kopfhörer? Ist jetzt besser? Headphones? Dann gehen wir da mal hoch.
Ja. Umbaupause.
Oh, gut. Das werden wir alles jetzt versuchen in den nächsten 3564 Minuten heute hier zu machen.
Ja, vielleicht erstmal ganz allgemein Blockupy, vielleicht sagt es auch nicht genau jedem etwas, was vielleicht auch schwierig ist, heute in Frankfurt da drum herum zu kommen, um dieses Thema Blockupy, denn die besetzen seit, also heute auf jeden Fall, aber auch schon die Tage vorher, sind sie sehr präsent in der Stadt. Das ist ein politisches Netzwerk, wo ganz viele Gruppen drin sind, also von der Linken über Attac, Revolutionäre Sozialistischer Bund, die Verdi, die interventionistische Linke ums Ganze, aber auch so internationale Gruppen wie zum Beispiel eben Syriza aus Griechenland, also noch viel mehr Gruppen, als ich jetzt gerade aufgezählt habe. Das sind jetzt eben vielleicht die bekanntesten aus Deutschland auch. Und diese Gruppen haben sich zusammengefunden, um heute zu demonstrieren, auch nicht zum ersten Mal. Wir erzählen gleich nochmal kurz, was auch seit 2012 schon hier in Frankfurt gelaufen ist und wie in den letzten Jahren wird sich das auch wieder um die EZB, also um die Europäische Zentralbank herum gruppieren, diese Proteste. Warum dieser Ort, darüber werden wir auch noch sprechen im Verlauf dieser Sendung, und das ein bisschen klären, warum es sich lohnt oder ob es sich lohnt, da zu demonstrieren. Genau, und wollen so ein bisschen gucken, was da gelaufen ist.
Ja, ja, ihr habt ja schon mitbekommen, heute Morgen ist... Nein, du wolltest über die Geschichte reden jetzt von Blockupy. Hast du das gemacht? Ich war nämlich gerade eben draußen, liebe Zuhörer. Ich musste noch Unterlagen reinschieben. Oh, Etta schüttelt den Kopf. Gut.
Wir können ja auch erstmal berichten, was ja heute Morgen so ein bisschen passiert ist. Und ich meine, viele Leute haben das wahrscheinlich schon mitgekriegt. Die halbe Stadt ist blockiert. Einerseits natürlich durch Polizeisperren, andererseits aber auch durch Demonstranten, die da doch ein kleines Bad der Zerstörung hinterlassen haben in einigen Straßen. Und genau, das ist das, was heute Morgen so ein bisschen
was jetzt gerade sichtbar ist. Neben mehreren Hubschraubern, die über der Stadt kreisen. Und ich habe auch eigentlich was gelesen von einem Flugzeug, was es geben soll. Das habe ich nicht gesehen, aber ja, das doch, soll es wohl auch geben.
Ja, das haben wir auch gesehen.
Das sieht man auch über der Stadt fliegen, genau so ist das.
Und natürlich ist auch die ganze Stadt voll mit Polizeiautos, also an der Konstin war ich gerade, das ist quasi dicht. Und dann Richtung Osten, Richtung Ostend, eben Richtung EZB, da wo sich jetzt diese Proteste drum gruppiert haben heute Morgen, da ist halt ganz viel Polizei an allen Ecken und Enden an den Zufahrtsstraßen.
Ja, wir hatten die Diskussion ja auch irgendwie schon in den letzten Tagen, wo das Blockupy-Bündnis sich auch dahingehend geäußert hat, dass dieses riesengroße Aufgebot ja im Prinzip auch schon so eine Art von bürgerkriegsähnlichen Zuständen heraufbeschwört. Also meines Wissens nahezu 10.000 Polizeibeamte hier im Einsatz und sie reisen auch schon seit diversen Tagen an. Am Freitag hat das schon begonnen in der letzten Woche. Man hat jetzt in den letzten Tagen, wenn man mal an den Autobahneinfahrten nach Frankfurt stand, auch permanent Kolonnen von Bussen einfahren sehen. Und auch ein sehr seltener Anblick, der sich heute dem interessierten Zuschauer dieser Proteste geboten hat, war auch ein riesen Fuhrpark an sogenannten Wasserwerferfahrzeugen der Bundespolizei. Also es sollen wohl 28 gewesen sein, die jetzt auch in der Stadt zu sehen waren. Also
90% aller Wasserwerfer, die es in Deutschland gibt, habe ich im Deutschlandfunk gehört vorhin in den Nachrichten.
Und
die haben ganz schön Angst gehabt vor den Protesten offenbar und haben da ganz schön was aufgefahren im Vorfeld, um diese Proteste ja irgendwie zu leiten oder zu dirigieren. Mhm. Wie viele Leute sind denn ungefähr angereist? Wissen wir da irgendwas von Zahlen? Wie viele wurden erwartet aus anderen Ländern ja auch, internationale?
Also wir haben jetzt haben wir ja gerade aktuell ja ein Bild gesehen vom Römer und von der Paulskirche, das hat extra die Polizei.
Ihr habt das gesehen, wir sind ja im Radio.
Wir haben das gesehen, genau. Und da hat man gesehen, dass ja schon mehrere Tausende, zehntausend circa in jetzt da am Römer schon da sich getroffen haben. Und was jetzt mit den internationalen Leuten sind, also wenn man da so durch die Gegend läuft und sich die Demonstranten anschaut, hört man einfach, dass da ganz viel internationale Menschen aus Frankreich, aus Italien, aus Griechenland, also wirklich von überall herkommen, ja. Und das ist schön, also das ist schön zu hören.
Ja, also das Blockupy-Bündnis sprach ja, glaube ich, gestern davon, dass es um die 60 Busse aus 39 Städten sind oder waren, die halt jetzt angereist sind mittlerweile und das müsste man jetzt irgendwie mal hochrechnen, 60 Busse, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen.
Circa 50.
Also ich gehe davon aus, dass heute Morgen wahrscheinlich noch nicht so viele Menschen unterwegs waren und so wie wir das mitbekommen haben, scheinen halt auch einige dann auch erst angekommen zu sein, also der heutige Morgen, wir haben das jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt, was heute Morgen ja überhaupt passieren sollte. Genau, heute Morgen ging es ja darum, dass in fünf sogenannten Fingern, also man kann sich das vorstellen, so ähnlich wie ein Sternmarsch von verschiedenen Startpunkten aus, insgesamt fünf Gruppierungen in verschiedenen Farben auf verschiedene Positionen nahe der EZB zugelaufen ist, weil für diesen heutigen Tag zur Eröffnungsfeier der Europäischen Zentralbank, also des neuen Gebäudes, eben diese Zugänge alle geschlossen werden sollten.
Warum?
Ja, diese Feier sollte verhindert werden. Ja.
Also die Leute sollten nicht anreisen können.
Genau, es sollte darum gehen, dass halt diese Zugänge alle zu sind und dieser Normalbetrieb oder auch diese Feierlichkeiten auf jeden Fall blockiert und durchkreuzt werden. Ja, und wie schon gesagt, also so der Eindruck ist der, dass heute Morgen noch nicht so viele Leute da waren, aber weil Andi das jetzt auch gerade gesagt hat, da will ich jetzt doch mal kurz Werbung machen für den wundervollen Twitter-Kanal der Polizei Frankfurt, also @polizei_ffm, sehr informativ, also man kann da immer sehr viel lesen und sie haben da vor einer halben Stunde circa auch ein sehr schönes Luftbild getwittert, auf dem man halt schon sehen kann, dass der Römer und der Paulsplatz schon komplett voll sind mit Menschen und das ist auch eine offizielle Zahl von ihnen, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt schon 10.000 Menschen sind, die dort vor Ort sind.
Und da wird um 17 Uhr, also in 50 Minuten fast, eben die große Demo starten, die eben auch vom Blockupy organisiert ist und im Verhältnis zu diesen Blockaden von morgen stehen. Wir haben jetzt auch gesagt, dass das, also das, oder ihr habt vorhin erzählt, dass es wie so eine Schneise der Verwüstung auch im Ostend, dass man das da sehen kann. Was ist da zerstört oder was ist da passiert? Also zum, oder was sieht man erstmal? Fangen wir mal so an.
Ja, also wir haben uns das dann angesehen, wie schon gesagt, diese Blockaden, die gingen heute Morgen um 6 Uhr los. Und das muss wohl auch unmittelbar in dieser Zeit von 6 Uhr bis 6.30 Uhr oder bis 7 Uhr in diesem Zeitabschnitt passiert sein. Also wir selbst haben uns das jetzt angesehen, da war es ungefähr 12 Uhr, da sind wir da nochmal durchgelaufen durch diese Straßen oberhalb der EZB, also vor allem diese Hanauer Landstraße, in einem Abschnitt von, ja, von der S-Bahn-Station Ostendstraße bis, ja, Richtung Danziger Platz. Man halt sehen konnte, dass zum einen von einer Bankfiliale, von einer Sparkasse die Scheiben an der kompletten Fassade eingeschmissen waren. Es lagen verschiedene ausgebrannte, ja, große Müllcontainer auf der Straße und ein großer Flaschencontainer, wo man das Leergut einwirft, der lag quer umgekippt. Und ja, was man auch sehen konnte, war dann auch ein ausgebranntes Polizeiauto in der Nähe von der EZB. Ja, das waren also.
Dabei ist es, glaube ich, auch nicht geblieben, oder? Also ich habe noch Bilder gesehen von nicht nur einem Polizeiauto, sondern noch von viel mehr Autos auch. Auch von einer zerstörten Straßenbahnhaltestelle.
Ja, genau.
Und Plakatwänden, ja, verschiedene Orte, an denen Barrikaden brannten, gerade jetzt so an der Friedberger Anlage, da in diesem Anlagenring. Und also nicht nur 5 oder so, sondern eher mehr als 5, würde ich, also um das jetzt so ganz grob einzuschätzen.
Ja, also inwiefern man das sagen kann, das waren jetzt brennende Barrikaden, das weiß ich nicht unbedingt. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen.
Also ich habe sie brennen sehen.
Ja, okay, ich habe sie nicht brennen sehen. Ich hab diese abgebrannten Haufen gesehen, ja. Also Häufchen, dann eher. Ich weiß nicht, wie groß das wirklich war und was da passiert ist. Ja, nun gut, also.
Naja, um das zu beschreiben, weil ich es gerade gesagt habe, ich hab's gesehen, sind zum Teil, also Dinge, die man halt dann findet, so am Wegesrand, also vielleicht, ich habe mal gesehen, so Blumenkisten, so Holzdinger, wo vor einem Geschäft oder sowas, wo so Blumenkisten drin, Blumen aufgestellt sind, die sind zum Beispiel als Barrikade benutzt worden, oder diese DB-Fahrräder, also sowas sind, ist da benutzt worden als Barrikade, und die wurden dann auch in Brand gesetzt, wie man auch immer ein Fahrrad in Brand setzt im Übrigen. Das, das weiß ich jetzt, vermag ich mir nicht, mir vorzustellen. Und wie kommt man jetzt von den Blockaden, über die wir gesprochen haben, um die es gehen sollte? Man wollte blockieren an den Orten, an 5 Orten, die Zugänge zur EZB. Wie kommt man jetzt von da zu den brennenden Barrikaden? Wie, ihr wart nicht dabei, ihr habt es euch erzählen lassen. Gibt's da irgendwelches Erkenntnispotenzial?
Tja. Ja, also wir haben natürlich mit einigen Leuten dann gesprochen, und also wir können das selber jetzt nicht bezeugen, wie das dann wirklich vonstatten gelaufen ist. Wir waren selber nicht dabei, wir haben uns das halt erzählen lassen, was da morgen gelaufen ist. Und da waren natürlich auch schon einige Leute erschreckt, wie das da vonstatten wohl gegangen ist. Also also selbst auch erstmal Demonstranten selber, die dabei waren, waren geschockt, aber auch natürlich Unbeteiligte, die da auch vor Ort waren. Das war wohl auch ein sehr erschreckendes Bild und schockierendes Bild für manche Beteiligten. Und da heißt es jetzt, muss man jetzt mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Ne?
Ja, also ich finde es halt auch schwierig, ne, also über das Thema so zu reden, also mit diesen gewalttätigen Ausschreitungen, die es da jetzt auch stellenweise gab. Ich denke, es wird da wahrscheinlich auch noch sehr viele Diskussionen innerhalb des Bündnisses darüber geben, ob man das jetzt irgendwie ja so komplett verurteilen muss oder ob das auch irgendwie verständlich ist. Ich meine, es ist oder verstehbar, sagen wir vielleicht verstehbar. Es wurde ja auch in vielen Veranstaltungen jetzt so im Umfeld dieser Blockupy-Tage auch schon darauf angesprochen, also was eben diese Politik der EZB und der Troika auch an struktureller Gewalt bedeutet gegenüber Menschen, die jetzt in Griechenland oder Spanien leben. Also aus Griechenland kennen wir die Zahlen von der Massenarbeitslosigkeit. Wir wissen, was für ein Sozialabbau betrieben wird, dass das Gesundheitssystem kollabiert, dass sehr viele Menschen dort ohne eine gesetzliche Krankenversicherung sind und im Prinzip auch nur noch von wenigen Ärzten in freien Kliniken dann auch behandelt werden, die ihnen helfen. Aber es ist nicht mehr staatlich abgesichert. Wir haben hohe Suizidraten. Also in so einer Situation, das irgendwie auch zu verstehen, dass es an so einem Ort, der für so eine strukturelle Gewalt irgendwie auch steht, dann auch zu Ausschreitungen kommt, bei denen, also wir reden von Sachschaden, ja.
Also über die Gründe oder wie man das erklären kann, ob es der Sinn von so einer Demonstration ist, mit sowas in den Mittelpunkt zu treten oder lieber mit Inhalten. Das ist eine Diskussion, die zum Beispiel gerade auf Twitter auch sehr geführt wird und in den Medien. Damit wollen wir, glaube ich, anfangen, jetzt in dieser Sendung da so ein bisschen darüber nachzudenken, und haben auch verschiedene Gäste uns eingeladen, auch uns vorbereitet, die letzten Tage ja auch schon mit verschiedenen Mitschnitten und haben verschiedene Beiträge dazu vorbereitet und eben Gäste. Was haben wir denn eigentlich vor heute in der Sendung eigentlich?
Ich wollte eigentlich noch auf was anderes raus, kurz noch erwähnen. Es gibt ja nicht nur die Aktionen jetzt vom Blockupy-Bündnis, die heute Morgen liefen. Es gab ja oder gibt eine Demonstration vom DGB, die auch heute lief. Das war ein eigener Demozug, da war ich gewesen. Da waren circa 10.000 Leute. Also die gesamte Wilhelm-Leuschner-Straße war vom Gewerkschaftshaus bis runter zum Willy-Brandt-Platz bis zur Ecke war gefüllt. Und der eigentliche Demozug, den die Demonstration nehmen sollte vom DGB, der sollte dann auch an der EZB oder auch Ecke Sonnemannstraße eigentlich enden, so hatte sich das der DGB vorgestellt. Der wurde umgelenkt, hat viele Unterbrechungen gegeben, und auf Nachfrage dann bei der Demoleitung wurde mir gesagt, ja, die müssen halt jedes Mal neu verhandeln, wo sie jetzt lang gehen. Und was auch erstaunlich war, es war ein außerordentlich hohes Polizeiaufgebot für eine gewerkschaftliche Veranstaltung. Normalerweise gehören die Gewerkschaften ja immer, ich sag's mal in Hochkommata, zu den guten Demonstranten, die von der Polizei in der Regel auch mit wohlwollender behandelt werden, wie jetzt so Blockupy-Bündnis. Aber die Veranstaltung war heute Morgen am Aufmarschplatz bei Wilhelm-Leuschner-Straße, war die Straße gesäumt von Polizeiwagen, von Einsatzfahrzeugen. Es waren Haufen Polizisten nach wie vor in Kampfmontur da, also in dieser schweren Kampfmontur mit Brustharnisch, Beinschützer und diesen ganzen Dingen. Leute auch mit großen CS-Flaschen auf dem Rücken, also nicht CS-Gas, sondern Pfefferspray. Aber jedenfalls hat die Demo sich dann in Bewegung gesetzt und eigentlich sollte sie nur von 12 bis 14 Uhr gehen. Als sie dann am Mainufer an der Brücke, helft mir, wie heißt die Brücke hier vorne?
Also hier die alte Brücke.
Die alte Brücke, genau, an der alten Brücke stand dann der Demozug ziemlich lange. Bevor es auch weiterging, habe ich mich dann ins Radio abgesetzt, aber es gab dann da auch noch eine Abschlusskundgebung. Also es sind sozusagen zusätzlich zu den Blockupy-Bündnissen sind nochmal 10.000 Leute über die Gewerkschaften. Also DGB gehört ja auch zum Blockupy-Bündnis, nur die haben sich entschlossen, eine eigene Demo zu machen. Es sind auch nochmal 10.000 Leute auf die Straße gekommen. Und und auch internationale Kollegen. Also ich habe Leute aus Italien gesehen, es waren Leute aus Griechenland da. Und das, Andi, was bitte?
Jetzt wollte ich nochmal, jetzt war mir nicht ganz klar, was würdest du einschätzen, wie viele Demonstranten oder Demo-Teilnehmer an diesem jetzt...
10.000.
10.000.
Ja, ich denke, es waren 10.000. Ja.
Offizielle Zahl, offizielle Meldung waren jetzt, glaube ich, auch über die Polizei 2.000 bis 3.000.
Das
stimmt. Die Zeitungen haben das auch so gemeldet. Das waren schon mehr, meinst du?
Ja. Das waren heute mehr beim DGB, also bei der Veranstaltung heute mit Sicherheit, ja. Also ich war schon auf etlichen Demonstrationen. Ich denke, gut, vielleicht waren es auch nur 8.000, aber so viele werden es mit Sicherheit gewesen sein. Gut, und jetzt um Ethas Frage, das war sozusagen noch als Nachklang. Also es gibt nicht nur das Blockupy-Bündnis, das als mit den eigenen Aktionen, sondern auch die Gewerkschaften haben jetzt eine internationalen Solidaritätsveranstaltung aufgerufen und das ist gelaufen oder läuft vielleicht jetzt noch. Gut, und jetzt, was machen wir heute noch? Also wir wollten ja ein bisschen was zur Geschichte von Blockupy sagen. Gibt es jetzt seit einigen Jahren, seit 2011, aber da wird die 2012, da wird die ETA gleich noch was dazu sagen. Dann geht es weiter hier in der Sendung. Der Gast ist auch schon da, der Günther Deller hat einen Kurzfilm gemacht, der jetzt auch beim Lichterfest gezeigt wird. Agile Fossile. Und dann wollen wir mit Frederik Wester auch nochmal ein Telefoninterview führen. Da geht es um Blockupy-Bündnis. Da wird er uns davon noch was erzählen. Und da frage ich jetzt gerade mal die Kollegin, ist das da eigentlich gelaufen?
Das passiert noch.
Gut, okay. Das war nur eine kurze redaktionelle Absprache vor dem Mikrofon.
gut. Und ihr wart alle dabei.
Ja, genau. Okay, gut. So geht's weiter mit der nächsten Stunde und...
Genau, vielleicht mache ich da mal kurz so einen Rückblick darüber, was eigentlich Blockupy jetzt so in den letzten Jahren passiert ist. Angefangen hat 2012, da muss man wahrscheinlich erwähnen, gab es im Vorfeld eine Demonstration M31, wo es auch zu Ausschreitungen kam gegen die alte EZB, das alte EZB-Gebäude damals. Das war ungefähr so 6 Wochen vor den ersten Blockupy-Aktionstagen. Die sollten auch wirklich Aktionstage sein mit Bühnen und Veranstaltungen in der ganzen Stadt, in der Taunusanlage vor allem, um die alte Oper. Und das wurde dann eben infolge dieser ersten Demo M31 alles verboten. Es gab auch diverse Platzverweise für viele Demonstrierende, die durften den kompletten Innenstadtbereich während dieser Tage nicht betreten. Und schließlich endete alles, nachdem diese ganze Woche oder diese ganzen Tage der Aktion abgesagt waren, in einer großen Demonstration, wo es immerhin 20.000 Teilnehmerinnen gab. Am Samstag. Das Jahr darauf, 2013, verkehrte sich im Grunde so ein bisschen das Verhältnis dieser Aktion. Da gab es erst Aktionstage oder einen Aktionstag an einem Freitag, wo es ganz verschiedene Sachen gab, ganz verschiedene thematische Ausrichtungen auch. Also wurden Abschiebungen thematisiert am Flughafen, es wurde Care-Arbeit thematisiert und die Arbeitsbedingungen von Näherinnen, eben auch in diesem internationalen Aspekt auf der Zeil mit einer Aktion, aber eben zum Beispiel auch, wem gehört die Stadt mit einer Besetzung, die da stattgefunden hat. Und dann 2014 hat man sich nochmal wieder was Neues überlegt. Da gab es zuerst dann wieder im Mai verschiedene kleinere Aktionen in verschiedenen Orten in Deutschland. In Deutschland, wo dann zum Beispiel vor dem Apple Store, daran erinnere ich mich, demonstriert worden war und schließlich dann im November vor ein paar Monaten eben dann diese Aktion vor der EZB, vor dem neuen EZB-Gebäude, dann eben hier jetzt auch wieder in Frankfurt, wo es dann eine Demonstration gab, wo die Leute dann tatsächlich durch diesen Zaun durchgebrochen sind und es, warum auch immer die Polizei wie das passiert ist, dass sie da nicht eingegriffen hat, nach dem, was wir jetzt eben heute sehen, wie sie auftreten kann, wenn sie das möchte. Das hat sie sich da dagegen entschieden, das zu tun. Die Leute sind durch den Zaun durchgebrochen. Ich glaube auch tatsächlich mehrere hundert, kleinere Hunderterbereich und haben Farbbeutel an das neue EZB-Gebäude geworfen. Und das ist ja auch ein Bild, was wir jetzt bei den Plakaten, die hier überall in der Stadt hängen, auch häufiger sehen, dieses Bild von diesen Farbbeuteln an der EZB. Und damit sind wir dann jetzt ungefähr bei der Situation, die wir jetzt haben. Blockupy nimmt nochmal alle Kräfte zusammen und hat jetzt auch dieses Datum ausgesucht. Warum eigentlich? Weil das heute eben diese Eröffnungsfeier des neuen EZB-Geländes ist. Aber es ist nicht nur das, sondern...
Ja, also das ist ein Datum, das in der Geschichte auch schon mehrfach irgendwie größere Bedeutung erlangt hat. Und also wir haben dann im späteren Verlauf der Sendung auch dazu nochmal einen Ausschnitt vorbereitet. Also der 18.3. ist einmal im Jahr 1848 bedeutsam gewesen in Berlin, in den Barrikadenkämpfen. Also während der zarten Versuche einer deutschen Revolution und dann eben auch nochmal der 18. März 1871, als die Pariser Kommune ausgerufen wurde, worauf sich das Blockupy-Bündnis ja in diesem Jahr halt auch stark bezogen hat, ja.
Genau, also diese historische Perspektive machen wir auch nochmal auf. Jetzt hören wir erst nochmal kurz ein paar Takte Musik und dann geht's weiter.
Ja, damit verabschieden wir uns. Und der Steven, aber nicht das Radio an sich, sondern nur ich und der Steven, denn wir satteln unsere Pferde und gehen jetzt Richtung Demonstrationen, die im Römerberg sind. Da haben sich ja mehrere Tausende jetzt schon versammelt und da werden wir uns jetzt mal gleich auf den Weg machen, um von dort zu berichten, was dort vor Ort
das
passiert.
Das heißt, wir werden dann gegebenenfalls noch telefonieren.
Genau, auf alle Fälle. So sieht's aus. Wir haben das Telefon dabei und dann... Ja. Werden wir mal schauen, ob wir nachher nochmal die Zeit finden und
Live-Schalte
das hinbekommen mit einer Live-Schalte. Und
zu euch zwei.
Wenn ja, hören wir uns dann später nochmal.
Und mal schauen, wen wir auch treffen, natürlich vor Ort.
Gell?
Gell?
Gelle?
Gelle?
Steven?
Gell?
Andi? Ja. Passt auf euch auf.
Danke.
Lasst euch nicht provozieren. Von nichts und niemandem.
Werden wir nicht.
Und wir hören uns später.
Genau, wir hören uns später.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Jetzt sind im Studio noch die Eta und der Nils und wir haben jetzt die Gelegenheit, wollen wir nochmal nutzen, denn der nächste Gast ist ja schon da, der Günther Deller. Da laufen jetzt gerade noch die letzten Vorbereitungen im Hintergrund und für das Interview. Und wir nutzen jetzt die Zeit, um nochmal einen kurzen Einspieler zu bringen über den Standpunkt und die Position des Blockupy-Bündnisses zu den heutigen Veranstaltungen und auch zu den zu der Meinung, was man auch mitbekommen hat, Bild-Zeitung gestern, die Schlagzeilen hier in Frankfurt über den Gewaltvorwurf. Und ich denke, bitte die Technik da einfach mal aufs Knöpfchen zu drücken und das dem mitzutun.
Von der Linkspartei würde ich noch, sollte man noch dazu sagen.
Ja, also von der Linkspartei, da ist der Ulrich Wilken, der ja auch schon öfters mal bei uns in der Sendung war.
Die sich auch in der Pressekonferenz heute schon distanziert haben.
Von das falsche Mikrofon, Entschuldigung, ja.
Ich wende mich, genau. Also das sind der Mitschnitt, den hören wir jetzt gleich von Menschen von Ulrich Wilken von der Linkspartei. Das haben wir gestern aufgenommen und sie haben sich heute schon distanziert auch tatsächlich davon, was heute passiert ist. Und wir blicken jetzt nochmal zurück, wie der Stand gestern noch war.
Ja, guten Tag, schön, dass Sie den Weg gefunden haben. Wir haben das letzte Kooperationsgespräch vor dem morgigen Tag gerade hier im Polizeipräsidium gehabt. Die Polizei hat uns versichert, dass sie so wie wir will, dass wir morgen Nachmittag eine Kundgebung auf dem Römerberg und an einen Demonstrationszug bis zum Opernplatz haben. Ich hoffe, dass das morgen auch noch gilt. Wir haben Details besprochen, was auf der Wegstrecke nochmal wegzuräumen ist, damit es auch schnell geht. Wir haben verabredet, dass wir entgegen unserem ursprünglichen Wunsch nicht auf zwei Routen laufen. Dafür ist uns die Polizei entgegengekommen. Wir werden von zwei Routen vom Römerberg loslaufen. Einmal durch die Braubachstraße und einmal über die Berliner Straße und dann in der Batonstraße die beiden kurz getrennten Demonstrationszüge zusammenführen. Wir seitens des Blockupy-Bündnisses wollen morgen den gesamten Tag über, beginnend morgen früh, mit den Blockaden im Frankfurter Osten deutlich machen, auch hier in der Metropole, dass es Widerstand gegen die Politik der Troika und auch gegen die Politik der Bundesregierung gibt. Das ist unsere Intention morgen. Und ich hoffe, dass wir an einem ähnlich schönen Frühlingstag wie heute einen bunten, lauten, aber friedlichen Protest morgen hinkriegen werden.
Es wird morgen inhaltlich ganz wesentlich ein Tag der Solidarität mit den Menschen in Griechenland sein. Es wird morgen ganz wesentlich darum gehen, deutlich zu machen, dass die deutsche Bundesregierung eine Politik betreibt, die nicht nur den Euro, sondern die Menschen in der gesamten Eurozone gefährdet. Es wird darum gehen, morgen deutlich zu machen, dass wir viel mehr Athen und viel weniger Berlin in Europa brauchen. Und es wird morgen darum gehen, ein europaweites Zeichen zu setzen, dass der Widerstand der Menschen in den verschiedenen europäischen Ländern zusammenwächst und stärker wird.
Ja, schön, dass Sie alle da sind. Pressekonferenzen sind nicht dafür da, Pressevertreter zu beschimpfen. Ich weiß, es ist ein schwieriger Punkt, aber ist jemand von der Bild-Zeitung hier? Ist die Bild-Zeitung hier? Also okay, dann mache ich es aber mal andersrum. Das war heute, das ist, um es einfach zu sagen, eine Schweinerei. Wir waren damit eben im Polizeipräsidium. Wir haben die Polizei gefragt, der Staatsschutz war anwesend. Der Staatsschutz sagt, es ist nicht vom Staatsschutz. Der Einsatzleiter sagt, er hat das auch hier drin gelesen. Da stehen Sachen drin, die noch nicht mal Sie wissen. Und das ist eine Stimmungsmache, das ist eine Meinungsmache. Das hat wahrscheinlich was mit Hessen zu tun, mit dem NSU zu tun. Und wir verwahren uns dagegen. Und Blockupy macht eine gute Pressearbeit, eine Pressearbeit, wo Sie alle immer eingeladen sind, wo Sie bei den Blockaden dabei sind. Sie haben einen guten Kontakt und wir bitten alle Pressevertreter, sowas in Zukunft zu lassen. Und mit der Bild-Zeitung werden wir nicht mehr sprechen. Wir haben es nicht getan und sie soll auch auf unserer Pressekonferenz nicht mehr auftauchen. Es reicht.
Können Sie die Schlagzeile nochmal
hochhalten? Oh, kann ich gerne. Sie haben es auch bestimmt gelesen. Das ist einfach Unfug.
Können Sie es mal ein bisschen höher halten an dem Mikrofon vorbei? Danke.
Bitte. Man kann es auch ausführen. Die Griechenland-Presse, sozusagen die Griechenland-Hetze hat gereicht, aber jetzt auch noch hier gegen Blockupy solche Sachen aufzufahren, das ist wirklich die vierte Gewalt im Staat, eine schlagende Verbindung. Ich meine, was soll das?
Also vielleicht auch darauf nochmal Bezug nehmend. Unser Interesse ist es, dass wir morgen den gesamten Tag über eine Stimmung hier in der Stadt haben, die nicht so aussieht, wie sich gerade die Polizei aufbaut. Ich frage mich immer noch, wie man mit Panzern zur Deeskalierung beitragen will. Wir wollen einen friedvollen Protest und ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinkriegen, auch mit Ihnen, die sicherlich morgen die Berichterstattung machen werden. Danke.
Wie viele Teilnehmer erwarten Sie morgen?
10.000 plus.
Sie möchten sagen jetzt nochmal Ihre kompletten Namen und Funktionen.
Okay, Entschuldigung. Mein Name ist Ulrich Wilken. Ich bin Abgeordneter der Linken im Hessischen Landtag und Landesvorstand Die Linke und bin der Anmelder der Kundgebung und Demonstration morgen Nachmittag.
Herr Martin Winter, ich bin bei Blockupy und auch in der Demoleitung und ich habe es ja vorne schon hochgehalten. Jetzt können wir es nochmal weitermachen. Inhaltlich Aktivisten, Geheimplan, Angriff auf die Euroskultur. Hallo, wir sind weder die Reichsbürger noch AfD noch Pegida. Was soll denn der Scheiß? Das machen wir nicht. Wir sind Europäer und Europa wird hier demonstrieren und was immer man zur Politik mit dem Euro denkt. Wir haben doch kein Interesse, den Euro abzuschaffen. Also ich meine, das ist wirklich Stimmungsmache. Dann sollen sie irgendwie das mit der AfD besprechen. Die wollen den Teuro abführen und die D-Mark wieder einführen oder irgend so einen Mist machen. Es reicht.
Werner Rätz, ich bin Mitglied im Koordinierungskreis von ATTAC und auch hier in der Demoleitung, war in den letzten beiden Jahren Anmelder der Demonstration wir haben innerhalb von ATTAC als den wichtigsten Punkt in unserem Protest gegen die Europolitik, das europäische Krisenmanagement der Europäischen Zentralbank und der Troika uns entschieden, in diesem Jahr die Griechenland-Frage in den Vordergrund zu rücken. In den vergangenen Jahren hat natürlich auch die Frage der Demokratie eine Rolle gespielt, hat natürlich die Frage der Bankenrettung eine Rolle gespielt, die auch nach wie vor eine Bedeutung haben. Aber aufgrund der aktuellen Situation sind wir der Meinung, dass es diese Zuspitzung auf die tagespolitischen Fragen im Augenblick auch geben muss.
ABS-Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht, aber mir hätte man.
Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Ich begrüße euch heute hier nochmal zum ABS-Magazin mit der Sondersendung über die Geschehnisse in der Stadt heute mit Blockupy, außerhalb von Blockupy und was so alles in der Stadt außenrum passiert. Ich habe einen Gast eingeladen heute und zwar den Gunther Deller. Einen wunderschönen guten Tag, Gunther.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast heute, obwohl du ja sehr beschäftigt bist. Zurzeit läuft ja in der Stadt das Lichter Filmfest und dieses Fest werde ich wahrscheinlich später nochmal in XFI raus präsentieren, auch noch mit einem Kollegen, der ein bisschen intensiver in das Lichterfest reingeht. Warum ich dich heute eingeladen habe, du bist jemand hier in Frankfurt, der sich schon seit Jahrzehnten eingesettelt hat. Du hast hier studiert, bist natürlich auch jemand, der seit einigen Jahren das Mal-Sehen-Kino auch leitet. Und was ganz wichtig ist, du bist selber Filmemacher. Was hat dich denn dazu bewegt, erstmal hier in Frankfurt zu bleiben damals, nachdem du aufgehört hast? In dem Falle Philosophie, Germanistik gab es auch ein Studium, hast du mir erzählt, und auch Medienwissenschaften und bist nach deinem Studium hier geblieben. Was war so dein Grund, hier zu bleiben?
Na gut, ich habe während des Studiums ja schon auch im Kino gearbeitet. Also das war natürlich der Job Vorführer. Das war meine große Leidenschaft. Ich habe ja auch schon als Schüler angefangen mit Super-8-Filmen. Und dann kam ich nach Frankfurt, fing erstmal ein Theater für Medienwissenschaften Studium an, also übergangsweise. Das war quasi so, um mich dann bewerben zu können, entweder in der Filmklasse der Städelschule oder an der Hochschule für Gestaltung. Hochschule für Gestaltung hat dann auch geklappt, mhm, und parallel natürlich immer als Vorführer gearbeitet, mhm, und immer mehr. Und irgendwann so viel, dass ich dann irgendwann mal angeboten bekam, kannst du mal vorübergehend die Programmgestaltung machen. Ich gesagt, ach okay, vorübergehend, das war 1995. Ne? Mhm. Und und dann hat sich das immer weiterentwickelt, bis ich zum Mitbetreiber wurde und Mitinhaber. Ja.
Der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, war natürlich auch, dass du deine Kurzfilme die letzten Jahre öfters auch hier präsentiert hast, hattest auch einige Preise gewonnen und ich habe zwei Kurzfilme von dir letztes Jahr gesehen und ich war begeistert erstmal. Erstmal in dem Sinne, es sind natürlich künstlerisch ein Film oder ein Kurzfilm ist, der atmosphärisch erstmal völlig von der Realität irgendwie weg ist. Also zumindest hatte ich den Eindruck. Und gleichzeitig du aber das Bild der Stadt Frankfurt sehr präsent oder sehr in Fokus genommen hast. Du hattest, wie schon gesagt, 95 war so auch, sag mal, Anfang der 50er so dein Einstieg auch. Habe auch ältere Kurzfilme von dir gesehen und du hattest öfters mal das Motiv der Stadt Frankfurt, ganz speziell natürlich unsere Hochhäuser.
Na gut, es bietet sich natürlich an. Ist unumgänglich. Ich will es jetzt aber nicht so zur Kulisse verkommen lassen. Ich dachte mir immer, gut, ich bin sehr an Frankfurt gebunden durch die Kinoarbeit. Ich bin da einfach unerlässlich, kann selten größere Reisen unternehmen. Also dann denke ich mir, warum in die Ferne schweifen? Also ich bin ein Stadtbegeher. Ich bin ein Stadtnomade mit meiner Kamera. Ich arbeite mit einer 16mm Filmkamera.
Auch sehr ungewöhnlich.
So ein ganz analoges Teil. Das ist richtig. Eine Bolex. Ob vielleicht kann jemand, der Hörer, damit was anfangen. Ist so ein Federzugswerk, sehr mechanisch, aus der Schweiz. Mit der kann man Filme zurückkurbeln, nochmal belichten, Einzelbilder machen. Es ist eigentlich die mobilste Trickkamera. Mit der habe ich sehr viel Filme gemacht. Und das war quasi ja mein Instrument, um die Welt wahrzunehmen. Und zwar in meiner unmittelbaren Umgebung. Mhm. Und mich damit auseinanderzusetzen. Also Bilder zu sammeln und dann nochmal, klar, du hast schon gesagt, zu transformieren. Weil ein Film ist ja immer ein Umsetzungsprozess. Die Realität lässt sich ja nicht abbilden. Ne, also wenn ich, es ist klar, ich muss filmisch etwas schaffen, was eine Stärke hat auf dem eigenen Weg, in dem Medium. Es muss also das Medium erkunden, wie schaffe ich da ein ganz starkes Ereignis in einem Kinosaal. Und da gehören eben so bestimmte Sachen dazu, die mit dem Film verbunden sind. Dieses Flickern, dieses Ineinanderblenden, einfach eine Hyperrealität schaffen, die aber gleichzeitig wieder verweist auf die Realität. Also ich bleibe immer sehr nah, aber es hebt auch immer mal ab. Es gibt was Psychedelisches auch. Aber es ist trotzdem sehr verhaftet im Sichtbaren. Es wird nie ganz abstrakt, obwohl es sich immer dahin bewegt. In dem Feld bewege ich mich.
Deine Motive, die man in den Filmen entdecken kann, sind Hinterhöfe, gleichzeitig auch sehr viel Natur, Bäume, Wind kann man auch in deinen Filmen sehen. Gleichzeitig aber auch wirklich diese starke urbanische Leben. Also bei uns in Frankfurt ist es natürlich sehr stark mit Hochhäusern verbunden. Und natürlich gibt's auch ganz wunderbare kleine Nischen, die dann doch etwas von den Leben der Bürger hier auch präsentiert. Was sind denn deine künstlerischen Absichten, wenn du jetzt auch diese Natur gegensetzt mit Beton oder mit den Hochhäusern? Ist es wirklich diese ganz krasses Gegenteil?
Nee, sehe ich gar nicht so als Gegensatz. Für mich ist es immer eine Landschaft. Was ich auch immer sehe, ist, wir sind Landschaftsbeschauer. Ne? Egal, natürlich kommen wir ja aus dem Land, also ganz früh natürlich aus dem Urschlamm und so weiter. Aber es ist auch eine Stadt, ist eine Landschaft und so begreife ich es auch. Und ich bin auch ein bisschen Romantiker. Mhm. Und und so sehe ich es erstmal, ob es jetzt Hochhäuser sind oder ein Wald, sehe ich mal keinen Unterschied. Da bewegen sich Menschen durch und das ist der Rahmen. Und natürlich, der Fokus ist immer wieder auf den Menschen. Da komme ich immer wieder drauf zurück und dann öffne ich den Raum wieder und der Raum ist wichtig, aber auch die Details, die Gesten, wie kommunizieren wir miteinander und da ist die Kamera, eine Filmkamera, so ein tolles Vergrößerungsglas, um da einen Fokus drauf zu richten. Ne? Sachen, die man sonst einfach so nicht wahrnimmt. Mhm. Und erst durch das Medium Film. Wir werden ja bombardiert mit Bildern und versucht das immer mehr, ja, muss man sich dem überhaupt was noch dazu hinzufügen. Deswegen versuche ich immer so eine klare Bildsprache, auch wenn ich oft mit sehr vielen Bildern arbeite, aber so eine Art, auch so einen meditativen Raum zu schaffen, in dem ja, man vielleicht auch durch die Beobachtung vielleicht auch wieder zu sich selbst findet.
Interessant finde ich, dass deine künstlerische Idee, die du da ja mit dem Film hattest, ist, dass man mit der Kamera erstmal ein Bild abzieht, dann belichtest du sozusagen die gleichen Film, ich nenne es mal jetzt so, mit einem anderen Motiv und dann kommt vielleicht noch ein drittes Motiv drüber. Das heißt, es verschwimmen die Bilder so in sich ineinander und da entstehen sehr, sehr viele Assoziationen. Die Motive, die ich jetzt von den Kurzfilmen gesehen habe, sind sehr oft auch, zumindest hier in Frankfurt, die Hochhäuser, gleichzeitig auch der Mensch, den du gerade auch angesprochen hast. Was ist denn deine Absicht um dieses Ganze nochmal so? Warum benutzt du das? Warum ist das für dich persönlich immer wieder ein Motiv? Und ja, das letzte Motiv, und da komme ich gleich auf den Film, vielleicht erstmal auf dieses Motiv ein bisschen näher einzugehen.
Ja, so direkte Absichten habe ich gar nicht. Also ich beobachte, sammle und dann gehe ich erst von dem aus, was ich da sehe. Weil wenn ich schon bei der Aufnahme mit Absichten in die Welt gehe, dann wird es zu sehr schon wieder gefärbt. Ne? Dann ist es eine Manipulation. Ich versuche ein Bild erstmal so als Bild zu sehen und dann zu gucken, wie wirkt das mit anderen Bildern zusammen. Und dann formuliere ich erst was. Und da geht's um Hochfragen des Menschseins, der Existenz. Was, wo führt das alles hin? Wie definiere ich mich in der Welt? Also das ist kann ich gar nicht so in Worte fassen, aber das formuliert sich durch die Bilder erst. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich will jetzt lauter Liebespaare aufnehmen oder sowas, weil ich zeigen will, sondern das passiert dann vielleicht auch, wenn es als Bild irgendwie gut für mich erstmal, also wenn es auf mich stößt,
Also du bist in der Improvisation, du lässt dich auch von außen sozusagen
sich durch die Welt treiben lassen auch so und mit offenen Augen. Natürlich nimmt man bestimmte Sachen wahr, die verstärkt, weil man ist natürlich vorgebildet durch die Kunstgeschichte, ne, was man so als Bild wahrnimmt. Ne. Das ist natürlich vielleicht auch ein Anreiz, das Ganze mal zu durchbrechen, einfach mal nicht durch die Kamera gucken. Habe ich auch schon versucht, ne, um solche Muster zu durchbrechen. Aber wieso nicht? Also da arbeite ich einfach in der Tradition und versuche aber trotzdem in der Montage einfach zwei völlig unterschiedliche Bilder zusammenprallen zu lassen. Und was passiert denn da eigentlich? Wie in der Lyrik, ne? Da gibt's ja auch dann so plötzlich Wortkombinationen, die erstmal gar nicht zusammenpassen. Dann entsteht aber so ein Assoziationsfeld. Also das will ich mit Bildern irgendwie erreichen.
Ich komme jetzt mal auf ein ganz spezielles Motiv zurück. Und zwar geht es um einen Kurzfilm, das jetzt auch in dem Lichterfilmfest gezeigt wird. Es geht um Fragile Fossil, nennt sich der Kurzfilm. Und da hast du sehr stark auch den Rohbau der Europäischen Zentralbank im Fokus gehabt. Genau. Könntest du etwas zu dem Fragile Fossil kurz nochmal sagen? Wieso? Ja. Wie bist du dahin gekommen und was lag dir an deinen künstlerischen Absichten?
Ja. Also es war im Prinzip ein Ausstellungsprojekt für das Forum Frankfurter Sparkasse 1822 Forum. Und ja, wie ich dann eben auch immer so arbeite, ich nehme die Kamera und durchstreife so das Areal und irgendwie, ich habe lange im Ostend gewohnt und zwar direkt gegenüber der Großmarkthalle. Bin aber dann nach Bornheim gezogen, aber es hat mich immer wieder dahin gezogen und jetzt dieser Turm, der da wuchs und ich bin sozusagen mit der Bolex, mit der Kamera vom Ostpark aus, habe ich mich diesem EZB-Gelände genähert, diesem Bauzaun, der ja auch schon ziemlich hoch war und mit Stacheldraht, aber immer mehr genähert und habe sozusagen die Landschaften, die sich da ergeben, aufgenommen. Also das geht dann von Landschaft, von Ostpark, also der See, über hin zu Matratzenlagern von Obdachlosen am Obdansiger Platz, am Ostbahnhof, bis hin zum Bauzaun, bis hin zu diesen aufgeschütteten Hügeln und zu den noch offenen Glasfassaden. Und das habe ich in der ersten Aufnahme aufgenommen und habe das dann nochmal überlagert, die ganzen Filme zurückgespult mit Details, mit Bodenaufnahmen und mit kleinen Einsprengseln, die so ein bisschen für Irritationen sorgen, die so ein bisschen so ein Goldcharakter, also ich habe so Bernstein-Assoziationen oder Perlen oder Kristalle, Drusen oder Goldbarren, also dieses Goldmotiv geht so durch. Und die dritte Ebene, die dritte Belichtung sind Wartende, die ich am Bahnhof aufgenommen habe. Die sitzen da auf Bänken und sind dann so in diese Bilder integriert, dass diese drei Schichten eigentlich wie ein neues Bild ergeben. Das fließt so, das blendet so ineinander über und ist so ein fluides, permanentes Wabern zwischen den Bildebenen, aber es verschmilzt im Idealfall immer mal zu einem homogenen Bild, wo man nicht so genau weiß, was ist das für, wo bewege ich mich jetzt. Und das war der Ausgangspunkt, das lief in der Ausstellung ein paar Wochen und dann und zwar richtig als 16mm Film mit einem Projektor in so einem Loop-Verfahren, der war 7 Minuten, stumm, zusammen mit Fotografien, die ich in Griechenland aufgenommen hatte, die mit dem Olympiastadion zusammenhingen, das so langsam vor sich hin rostet, und an der Außenseite der Ausstellung, in der Glasfensterfassade hingen diese Hundebilder, die die griechischen Villen von deutschen Schäferhunden und Pitbulls zur Abwehr an ihre Haustüren gemacht haben. Die habe ich abfotografiert und das Ganze als ist eine Installation gewesen, wo natürlich schon, und es war so, der Auftrag, also ich hatte diesen Ausstellungsauftrag und habe einen Film eingereicht, erst in dem es auch um Banken ging, örtliche Betäubung heißt der, und da wurde mir aber vom Kurator gesagt, Max Power, sehr guter Kurator, der hat aber gesagt, naja, in den Räumen der Frankfurter Sparkasse wird es nicht so gern gesehen, wenn andere Bankgebäude dann im Bild sind. Dann dachte ich mir, na gut, dann mache ich eben was mit der EZB. Also es das war ein bisschen neutraler und hat aber auch was mit Bank zu tun. Ich fand es einfach toll, in diesen Räumlichkeiten dann auch das zu thematisieren, wo man sich befindet. Ne? Und das war dann auch völlig okay, vor allem, weil es ja auch so leicht gestreift wird immer wieder. Ne? Ich meine, dieser Turm taucht immer wieder auf, aber löst sich auch wieder auf und diese Figuren werden so wie Geister, die dann durchschimmern, wie diese Wartenden. Ja,
Der Name fragile Fossile.
Ja, für mich waren die Figuren, die da auftauchen, auch sowas wie, also ich meine, einmal ist es dieses Gebäude, dieses Gebilde an sich schon sowas.
Glas.
Also,
zerbrechlich.
Also, und ist sowieso alles zerbrechlich. Also und man sieht ja gerade der Kapitalismus alles sehr zerbrechlich und diese Menschen aber auch und diese Wartenden sind inspiriert von einem Motiv aus dem Film Stalker von Andrei Tarkovsky. Da gibt es eine Szene, in dem Film geht es ja darum, dass ein Wissenschaftler, Schriftsteller werden in eine verbotene Zone hineingeführt, spielt in der Sowjetunion, 80er Jahre, grandioser Film, 3 Stunden lang, von einem Stalker, von einem Führer, der kommt in diese verbotene Zone rein. Man weiß nicht, was da passiert ist. Man kann es als Metapher sehen für das System, für immer noch Sowjetunion, was auch immer. Er führt die da rein und zwar sind sie auf dem Weg zu einem Haus, in dem es ein Zimmer geben soll, das die verborgensten Wünsche erfüllt. Jetzt sind die am Ende des Films an diesem Haus angekommen, sitzen vor diesem Zimmer und keiner wagt sich rein. Da gibt's eine ganz lange Einstellung, da sitzen die auf dem Boden, die Kamera fährt, ist eine wunderbare Einstellung, zurück und das Licht verändert sich um sie rum, es fängt an zu regnen plötzlich, vor ihnen ist so ein See, so eine Pfütze, die dann golden aufschimmert. Also das war eine Inspiration, diese Wartenden da in diese Landschaft, also im Prinzip ist es wie eine Zone, das heißt auch in dem Film ist es die Zone, die sie sozusagen bereisen, und so bewege ich mich sozusagen auch durch eine Zone, durch die Eurozone und diese Wartenden, ja gut, man kann das jetzt eben interpretieren, wie man
oder
will.
Oder Wachenden.
Wachenden, genau. Also ja, das ist das ganze Feld, die Ausstellung war dann vorbei. Ich dachte auch, schade drum, es ist ein schöner Film. Wenn ich jetzt eine Musik dazu machen lasse, dann könnte ich den vielleicht auch so nochmal in einem Kino zeigen. Ne? Und das habe ich dann getan. Jetzt ist er bei Lichter gelandet.
Ja, also du hast vorhin gesagt, er war ohne Ton.
Genau.
Und du hast ihn entwickelt so letztes Jahr nochmal und hast ihn mit Musik belegt. Dieser Film, der wird ja jetzt auch im Lichterfest gezeigt. Zweimal, glaube ich, diese Woche? Oder?
Nee, er läuft einmal am Freitag um 20 Uhr im Kantatesaal. Also das ist direkt neben dem Goethehaus, da wo das Festival eben hauptsächlich auch stattfindet, aber auch in anderen Kinos.
Zuzüglich hast du ja zu dem Thema Geld, was auch einer der Schwerpunkte ist von dem Lichter Filmfest, gibt es noch andere Filme, die zu diesem Thema gezeigt werden? Ist das so?
Ja, das ist natürlich Sonntag? Der Schwerpunkt des Festivals, Geld. Die haben ja immer letztes Jahr...
gab es Komödie und...
Komödie, dann also Humor und ja, also diesmal Geld. Und ja, ich zeige auch bei mir im Kino noch eine Experimentalfilmrolle. Ohne Schein kein Sein heißt die. Das habe ich zusammengestellt mit der Kinothek Asta Nielsen. Das ist so eine Vereinigung von Carola Grammann, Heide Schlüppmann. Die haben diese Initiative gegründet, um sozusagen das Filmschaffen, das theoretische, aber auch das praktische Filmschaffen von Frauen in den Fokus zu stellen. Aber haben auch so ein großes Faible für experimentelle Filme. Und wir haben uns zusammengetan, also wir arbeiten, kooperieren schon seit Jahren im Malsehen zusammen. Ne? Wir haben auch eine Queer-Filmreihe, die durchgehend läuft. Und jetzt eben am Sonntag, eigentlich am Abschluss, zeigen wir nochmal ein Kurzfilmprogramm, das so einen Bogen spannt von Stummfilmen, von der Stummfilm-Ära bis in heute. Experimentell, dokumentarisch. Ella Bergmann-Michel ist dabei, ganz wichtige für Frankfurt, ganz wichtige Filmemacherin. Und sind sowieso 30er Jahre sehr aktuell. Also die Krise, die damals war, in dem Film Inflation von Hans Richter wird es thematisiert, in Ella Bergmann-Michel, Erwerbslose kochen für Erwerbslose, wo es einen Werbefilm für, der an der Hauptwache in den Kinos lief, auch in Open-Air-Straßen, auf der Zeil, Straßenvorführung, Werbung machen sollte, um diese Initiative zu finanzieren. Das
läuft dann am Sonntag.
Das läuft am Sonntag, 20 Uhr, ist auch ein anderer Film von mir dabei, der heißt Contact High. Und das ist im Prinzip auch ein Ausstellungsfilm, den ich letztes Jahr gemacht hatte in Dresden für eine Ausstellung, der sich auf Kunstwerke im Albertinum, also in Dresdner Staatsgemäldesammlung, staatliche Kunstsammlung bezieht. Und die Arbeit bezieht sich auf ein Rubens-Gemälde, und zwar der betrunkene Herkules. Getragen von, Drunken Herkules, von Satyr und Nymphe. Und für mich ist der betrunkene Herkules, also dieses Rubens-Gemälde, muss man vor ein wuchtiger Körper, der aber geschwächt ist durch den Alkohol und kurz vorm Sturz ist, habe ich übertragen auf das Bild eines Bankers, der in einem Hochhaus, Bankenhochhaus steht und mit auf sehr ironische Weise mit einem Kinderlöwenfell und mit einem Baseballschläger sozusagen heroische Minen sozusagen probt oder Gesten. Und ja, das ist eine kleine
Einführung jetzt in diese.
In dieses, genau. Der ist integriert in dieses Kurzfilmprogramm am Sonntag.
Ja, prima. Ja. Das heißt, du hast dich auch zu dem Thema Geld jetzt erstmal auch im Lichterfest präsentieren wollen. Ja, um nochmal auf die Musik für Fragile Fossil zurückzukommen. Genau. Das habe ich nämlich heute dabei und würde es auch gerne den Zuhörern spielen. Ich sag erstmal, ja. Vielen Dank fürs Kommen, Gunther, dass du die Zeit gefunden hast, weil ihr seid mittendrin, ihr habt auch gleich Vorstellung, es läuft gleich weiter mit dem Kino.
Es geht um 18 Uhr los, Lauf, Junge, Lauf, da muss ich dann schon da sein, um mich ein bisschen zu koordinieren.
Genau. Und wir werden wahrscheinlich auch in der Sendezeit vom X-Viraus nochmal es erwähnen, wann es und wo es ist, zuzüglich auch noch sehr mit schön. Anderen Filmen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Kommen, alles Gute weiterhin für deine künstlerische Arbeit.
Danke.
Und für euch da draußen jetzt erstmal Chicken Cage
Von der Polytoxic Command Philharmonie, also eine sehr empfehlenswerte Band aus Frankfurt.
Hallo, wir sind jetzt schon verbunden mit Frederik Wester vom Ums Ganze Bündnis und ich darf verraten, das ist ein eher im radikalen Spektrum angesiedelt, gehört aber zum Blockupy Bündnis auch, die ja heute durch diese Blockaden heute Morgen schon in Augenschein getreten sind, das ist eben gleich durch die Demonstrationen, die jetzt gleich losgeht. Wir wollen jetzt aber erstmal sprechen über die Blockaden und das, was gelaufen ist. Erstmal hallo Frederik.
Hallo,
schön, dass du da bist. Was wolltet ihr denn eigentlich erreichen mit den Blockaden? Also wie habt ihr euch das vorgestellt, was da eigentlich passieren soll?
Wir wollten und haben, glaube ich, heute auch trotz aller Widrigkeiten ein wahrnehmbares und über die Grenzen Deutschlands hinaus wahrnehmbares Zeichen gegen die deutsche Krisenpolitik gesetzt, wo die EZB ja ein ganz maßgeblicher Teil davon ist, indem sie die Programme der Troika überwacht und deren Durchsetzung vor allen Dingen überwacht. Und wir wollten dieses Zeichen setzen, dadurch, dass wir massenhaft die Eröffnungsparty der EZB blockieren und ihre Party in eine Party des transnationalen Widerstandes verwandelt.
Die Leute haben da nicht nur blockiert, sondern wir haben gerade hier auch schon drüber gesprochen, eben ja Polizeiautos angezündet, Blockaden errichtet, die auch angezündet. Warum sind die Leute so sauer, dass sie Sachen anzünden mit Steinwerfen etc.? Warum sind sie so sauer?
Naja, weil zum einen, glaube ich, man wirklich feststellen muss, dass es ja schon seit wirklich langer Zeit jetzt Demonstrationen und Aktionen gegen diese Krisenpolitik gibt und sich überhaupt nichts ändert, sondern im Gegenteil, die Politik wird noch verschärft und jetzt gibt es ja in Griechenland sogar eine neue Regierung, die gewählt wurde und selbst die bekommt ja von der EZB nicht mal die Daumenschrauben gelockert, sondern im Gegenteil, die EZB legt auch da nochmal einen Gang zu und setzt die neue linke Regierung unter Druck. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, aus dem diese Frustration und diese Wut gekommen ist, die sich heute ja dann auch auf Frankfurts Straßen gezeigt hat. Insofern kann man, glaube ich, sagen, dass der Konflikt um die Zukunft Europas heute auch Frankfurt erreicht hat. Mit der Art und Weise sind wir natürlich nicht immer glücklich. Die Auseinandersetzung mit der Polizei war nicht unser Ziel an dem Tag. Und wir haben ja auch einen Aktionskonsens, in dem klar gesagt wurde, von uns geht keine Eskalation aus. Das haben offensichtlich nicht alle, die sich an den Protesten beteiligt haben, auch als ihren Konsens begriffen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber wie gesagt, man muss, glaube ich, trotz all dem sehen, in welchem Kontext überhaupt so eine Wut und so eine Frustration entstehen kann.
Hm. In eurem Aufruf, nur anschauen, worauf ich jetzt hinaus will, endet er ja mit dem Satz, eine solidarische Welt ist möglich, aber sie kann nur auf den Trümmern der alten Ordnung errichtet werden. Fangen wir mit dem Abriss an. War das heute der erste Schritt dazu oder war das jetzt schon das, was ihr euch unter Abriss vorstellt oder was kommt da noch an Abriss?
Nee, ich glaube, um den Kapitalismus abzureißen, muss man deutlich mehr machen als Polizeiautos anzünden. Das ist ja nichts, was man darüber tun kann, dass man möglichst viele Dinge kaputt macht oder sich Auseinandersetzung mit der Polizei liefert, sondern das muss ja darüber laufen, dass sich die Gesellschaft verändert und die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen und wie sie ihr alltägliches Leben organisieren und wie zum Beispiel auch das Eigentum organisiert ist und so weiter und so fort. Also das ist nichts, was über so eine Auseinandersetzung mit der Polizei funktioniert. Gleichzeitig sind solche Großmobilisierungen wie Blockupy natürlich ein Punkt, an dem man überhaupt deutlich macht, es gibt eine andere Sichtweise. Es stimmt nicht, dass alle Leute in Deutschland mit der Politik von Angela Merkel und der Bundesregierung zufrieden sind, sondern im Gegenteil, es gibt auch hier viel Enttäuschung und Wut. Und das haben wir jetzt dann heute ja auch in Frankfurt gesehen.
Hm. Wie ordnet ihr jetzt diese Eskalation der Blockaden heute? Ihr habt gesagt, das war vielleicht auch nicht das, was ihr euch vorgestellt habt. Wie ordnet ihr das ein? Würdet ihr sagen, das hilft jetzt der Diskussion, um diese Alternativen darüber zu sprechen, wie es eben auch laufen kann, wie man sich eine Gesellschaft vorstellen kann? Führt es dazu, dass man mehr darüber spricht oder wird jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit nur über Gewalt bei Demonstrationen gesprochen werden und eigentlich tritt die Diskussion, das Gespräch über diese Alternativen in den Hintergrund? Ist das ein guter Tag für das Gespräch über Alternativen oder ein schlechter Tag?
Ja, ich glaube, es ist insofern ein Tag, dass überhaupt erstmal deutlich geworden ist für viele Menschen, dass es hier einen grundsätzlichen Widerspruch gibt. Das ist ja auch immer, hat ja auch so eine gewisse Komik, dass dann in den Medien immer gesagt wird, wenn der Prozess etwas außer Kontrolle gerät, dass es dem Anliegen schadet. Vorher wird der Protest aber schlicht und ergreifend nie wahrgenommen oder zur Kenntnis genommen. Insofern kann ich ganz empirisch sagen, allein was wir jetzt heute an Presseanfragen bekommen haben, nachdem es diese Auseinandersetzung gab, ist schon ein Zeichen dafür, dass es nicht so ganz aufgeht zu sagen, sonst könnte man ja über alles reden, aber dann würden irgendwelche Chaoten das alles wieder kaputt machen. Gleichzeitig aber, wie gesagt, war dieser Ablauf nicht unser Ziel und auch nicht das, was wir geplant haben. Und insofern hängt es, glaube ich, auch ganz wesentlich daran, wie jetzt die weitere politische Auseinandersetzung läuft, ob das dann letztendlich ein guter Tag war. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein Auftakt und kann ein Auftakt sein für eine europäische Bewegung. Und das sieht man ja jetzt auch gerade hier schon bei der Großdemonstration, dass sich ganz viele Leute trotzdem nicht haben abschrecken und einschüchtern lassen, sondern hier wirklich viele tausende Menschen jetzt auch trotz der ganzen Polizeirepression und so auf der Straße sind.
Mhm. Wir haben gerade auch nochmal einen kurzen Rückblick gegeben auf Blockupy der letzten Jahre. Da war eben 2013 ja diese ganz große Demo mit diesem Kessel von 1000 Menschen, die über, ich glaube, 10 Stunden lang gekesselt waren. Und da wurde es als ein großer Erfolg verbucht, dass nicht nur die Menschen im Kessel zusammengeblieben sind, sondern das ganze Bündnis von Gewerkschaften, von ja, Parteien, von vielleicht den radikaleren Gruppen, wie jetzt eben der interventionistischen Linken oder ums Ganze. Also alle sind solidarisch miteinander geblieben um diesen Kessel herum. Das war 2013. Wie sieht das jetzt aus? Wir haben vorhin schon mal gehört, dass bei der Pressekonferenz sich die Linkspartei ja schon sehr distanziert hat von dem, was heute passiert ist. Also was bedeutet das für das Bündnis?
Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Schwerpunkte und Sichtweisen, was den heutigen Tag angeht. Aber grundsätzlich sind wir uns als Bündnis einig, dass es weiter Widerstand gegen diese Krisenpolitik braucht und dass es dafür auch einen Protest braucht, der sich nicht an die Straßenverkehrsordnung hält, sondern bereit ist, da auch einzugreifen und praktischen Widerstand zu leisten. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass das Bündnis das überstehen wird und wir langfristig daraus gestärkt hoffentlich hervorgehen.
Was erwartet ihr jetzt noch für die Demo, die jetzt ja vor 7 Minuten losgehen sollte? Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Also ja, wird es da friedlich bleiben, oder?
Ich kann quasi live berichten, sie ist, ist gerade losgegangen. Sie ist riesig groß. Ich habe jetzt noch keine Zahlen. Unser Ziel ist natürlich ganz klar, dass das, dass dem heute ja schon deutlich wurde, dass es viel Wut und Frust und Ärger gibt, auch über die, den Umgang der Polizei mit den Protesten in den letzten Jahren, dass wir jetzt nochmal deutlich zeigen, es gibt nicht nur eine Kritik an diesem Europa, sondern es gibt auch eine andere Version einer Gesellschaft, einer Demokratie von unten, grenzüberschreitender Solidarität und einem Leben jenseits dieser organisierten Traurigkeit des Kapitalismus, die wir da alle ständig hier erleben dürfen, gerade in dieser Stadt. Und deswegen ist unser Anliegen, dass das jetzt hier laut und bunt wird, aber eben auch ein positives Zeichen. Und im Moment sieht das aber auch so aus, als würde das gut aufgehen. Also es ist eine sehr bunte Demonstration.
Ja, und ihr kriegt auch, ja, ich sag mal, Schützenhilfe von Naomi Klein, die gerade auch einen Vortrag gehalten hat, die eben sagt, die EZB würde keine Autos verbrennen, sondern den ganzen Planeten. Also sie scheint da auch auf eurer Seite zum Teil zu sein. Wir danken jetzt erstmal dir, Frederik Wester von Ums Ganze Bündnis, dass du uns so ein bisschen erklärt hast, warum da heute was passiert ist, uns auch einen kleinen Ausblick gegeben hast. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Ciao. Ja, ihr seid hier immer noch beim ABS-Magazin, beim Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, heute mit einer Sondersendung zu Blockupy, zu den Blockupy-Aktionstagen. Und ihr merkt schon, wir sind über unsere normale Sendezeit hinaus und wir wollen uns bedanken bei Virus Musikradio, dass sie uns diese Sendezeit jetzt hier zur Verfügung stellen. Wir hoffen, sie würdig zu vertreten mit dieser Berichterstattung zu der Demonstration, die jetzt gerade läuft. Losgegangen ist, haben wir gerade auch gehört vom Römer und die Stadt auch in Atem hält, dieser Aktion. Heute. Mhm.
Ja, apropos Atem, also nicht nur Virusmusik, sondern ich habe natürlich als Redakteurin des Virusmusik auch voll an Musik gedacht und habe einiges an Musik auch mitgebracht, das euch im Laufe der nächsten 60 Minuten auch begleiten wird. Ja, es gibt erstmal die News. Du wolltest was vorlesen, Etta? Es gibt etwas, was getwittert wurde.
Ja, wir sind ja hier voll auf Twitter und weil wir jetzt hier auch die Sendung verlängert haben und ich mich gerade so darüber gefreut habe, dass hier der Maschinist Gitu unter dem Hashtag Blockupy getwittert hat, der Rundfunk müsste den ganzen Tag live berichten und am Abend eine Sondersendung über den Grund von Blockupy einschieben. Das fanden wir auch, deswegen haben wir hier die Sendung verlängert, immerhin um 1 Stunde auf 2 Stunden, um euch das bereitzustellen. Und wir hoffen auch, dass wir so ein bisschen auf die Gründe kommen von Blockupy. Und einer dieser Gründe oder so ein Hintergrundbericht ist ja eben auch dieser Tag, dieser 18. März, da ist die Eröffnung des neuen Gebäudes der Europäischen Zentralbank. Aber es fällt eben zufälligerweise auch auf diesen Tag der politischen Gefangenen. Das ist der 18. März eh. Aber es ist eben auch der Tag der Pariser Kommune und und der Revolution, ein wichtiger Tag in der Revolution von 1848 genau. In Deutschland. Und genau. wir hören da jetzt nochmal die genauen Hintergründe zu diesem Tag
von jemanden. Und zwar hat der Steven dieses Interview geführt mit Rudi Sievers. Er ist Historiker und ja, er hat sich sozusagen zu diesen zwei Terminen geäußert.
Ja, wir sprechen jetzt kurz mit Rudolf Sievers aus Frankfurt am Main. Rudi hier ist sozusagen ein Chronist auch der Widerstände in Frankfurt. Er hat ein Buch rausgebracht, Chronik 1968 im Surkamp Verlag, wo er damals sehr schön aufgelistet hat, was in diesem Jahr alles passiert ist. Und er hat darin auch die Texte versammelt, die in der Zeit von der Studentenbewegung gelesen wurden. Heute haben wir ihn aber zu einem anderen Thema da, aber er ist gewissermaßen wieder ein Chronist der Geschichte. Und zwar wollen wir heute gerne mit ihm über die Bedeutung des 18.03. sprechen. Dieser Tag, an dem ja jetzt Blockupy in Frankfurt stattfindet und der in der Geschichte auch ja schon an zwei anderen Daten ein besonderer Tag war, und zwar in den Jahren 1848 und 1871. Zwei Jahre ja, die für die deutsche Revolution und für die Pariser Kommune standen. Und ja, Rudi, möchtest du mit 1848 beginnen?
Ja, fangen wir mit 1848 an. Ein Jahr der Europäischen Revolution. Der 18.3. spielt eine Bedeutung in der Arbeiterbewegung. Und zwar geht es da um den Märzaufstand in Berlin. Ich werde kurz eine kleine Chronik machen. Also es ist so, durch die Februarrevolution in Paris. Also in Paris wird nach der Konterrevolution am 23. Februar die Republik ausgerufen. Und die Stimmung überträgt sich auf ganz Europa. Also es kommt zu Aufständen in Italien, in Ungarn, in Belgien und in noch anderen Ländern. Und in Berlin ist es so, dass das eigentlich der heftigste Tag in dem war, was man die deutsche Revolution, die leider nicht erfolgreich war, nennt. Es fängt so an, dass sich eine revolutionäre Öffentlichkeit bildet. Und ein Beispiel dafür sind junge Leute, die treffen sich, und das fand ich ganz interessant, das war eine Gaststätte, die hieß Unter den Zelten, und müssen wir natürlich an unser Zeltcamp denken. Und das sind Studenten, Lehrlinge, Handwerksgesellen, und die treffen sich zu sechst und schreiben erstmal eine relativ brave Resolution an den König. Also wo sie die bürgerlichen Freiheitsrechte, ja, Auflösung der Zensur, man muss sich vorstellen, damals gab es ja noch Zensur, also Zeitungen waren sehr schwer zu kriegen, wo eine einigermaßen objektive Berichterstattung gewährleistet war. Und die Leute treffen sich halt da, wo diese Leute sich getroffen haben, in der Berliner Zeitungshalle. Da gibt es eben auch Leute, die die Zeitungen dann vorlesen. Und gut, diese sechs haben also diese Resolution geschrieben. Und es treffen sich immer mehr Leute. Und man darf nicht vergessen, Versammlungen waren ja auch verboten. Es war also schon Polizeistaat unter Friedrich Wilhelm IV., und es treffen sich also, zum Schluss sind es fast 10 Leute, die sich am Tiergarten treffen in Berlin. Und man beschließt dann am 18. März, also ich kann jetzt natürlich nicht die ganze Geschichte erzählen, das wird zu lang, am 18. März zum königlichen Schloss zu marschieren. Also vor dem Schlossplatz sind dann also 20.000 Demonstranten, aber in friedlicher Absicht. Sie wollen eigentlich nur eine Resolution überbringen. Und sie haben ja auch noch die Illusion, dass der König, der preußische König, auf ihrer Seite ist. Also sie sind denken, es gibt noch die Illusion vom guten König, er ist eigentlich auf unserer Seite, er wird nur von den Militärs und Beamten schlecht beraten. Dann fallen vom Militär 2 Schüsse. Also die Menge flüchtet und fängt aber sofort an, sich zu wehren. Die haben natürlich keine Waffen, also die nehmen, was da rumliegt, ja, zum Teil Säbel aus Theaterfundus, und ums Berliner Schloss sind natürlich riesen Boulevards oder Alleen, und da setzt das Militär dann auch Artillerie ein. Aber je weiter sozusagen die sich zurückziehen nach Berlin in die Arbeiterviertel, also es werden an diesem Tag, an diesem Nachmittag und in dieser Nacht 1500, 1600 Barrikaden gebaut. Und in den Arbeitervierteln, die halt verwinkelt sind, wo es also nicht möglich ist, Artillerie einzusetzen, werden die Barrikaden so hoch gebaut, wie die Häuser sind. Und es kommt tatsächlich so weit, dass das Militär abziehen muss. Die Deutungen in der Geschichte sind unterschiedlich. Also viele sagen, es ist wirklich eine glasklare militärische Niederlage gewesen. Eine Minderheitenposition, der Historiker sagt, es war ein taktischer Rückzug. Dazu ist zu sagen, dass also das Militär eskaliert hat und auch unbeliebt war. Weil das waren die Junker, die preußischen Junker mit ihren sozusagen Untergebenen, die also im Volk auch bei den Bürgern nicht beliebt waren. Und es war auch so, dass die Forderungen zunächst auch von den Bürgern kommen, das aber und nicht von den Handwerkern. Ansätze zum Proletariat gab es auch schon. Es gab auch eine Krise. Borsig hat damals 1400 Mitarbeiter, von denen waren gerade in der Woche davor 400 Leute entlassen worden. Es gab also auch eine Finanzkrise, die ich jetzt nicht erläutern kann, aber es gab auch eine Krise, dass die Leute ihre Arbeit verloren haben. Aber das Hauptgewicht einer Auseinandersetzung, also die Opfer, die dann zu beklagen sind, also es kommen im Laufe des Aufstandes ungefähr 300 Leute ums Leben. Und die jetzt direkt gefunden werden, die sogenannten Märzgefallenen, das sind 183. Und der König macht in dem Moment Konzessionen. Also es ist so, das Militär hat sich zurückgezogen. Es gibt eine Angst auch vor den Konsequenzen, die es haben könnte, also die Erinnerung an die Französische Revolution, wo ja ein König geköpft worden ist, sind noch nicht ganz vergessen. Er macht also Konzessionen. Und damals hat die deutsche Fahne eine revolutionäre Bedeutung. Er legt sich also die Fahne auf und macht eine Goodwill-Tour und sagt auch also diese Forderung nach Versammlungsfreiheit, Einberufung des Landtages und Aufgabe der Zensur, das wird abgeschafft. Ja. Es kommt dann natürlich auch anders, aber das ist natürlich eine Geschichte, die dann weitergeht. Das wird natürlich alles, wir wissen das, die Revolution, die ja nur ein halbes Jahr dauert, 48, endet in einer totalen Niederlage. 80.000 Leute emigrieren und die Forderungen werden nicht durchgesetzt. Was aber aus dem 18. März jetzt wird, ist ein Gedenktag, und zwar der zentrale Gedenktag der Arbeiterbewegung. Also bis 1880 ist es verboten, also die sogenannten Märzgefallenen, denen der König seine Referenz aus taktischen Gründen erwiesen hatte, werden in Friedrichshain begraben. Und es ist aber da verboten, da eine Kundgebung zu machen, und selbst die Angehörigen kommen kaum an die Gräber ran. Aber es wird sozusagen ein symbolischer Tag, damals noch der Sozialdemokratie, die ja durchaus klassenkämpferische Impulse hatte, die sozusagen in dem Moment, also ab 1860 wird dann in Friedrichshain demonstriert, und das ist der offizielle Tag, wo die Unzufriedenheit im Kaiserreich ausgedrückt wird. Also diese Demonstrationen am 18.3. in Berlin sind politische Manifestationen mit einiger Bedeutung. Das Interessante ist jetzt, dass das heute ziemlich vergessen ist, obwohl die Erinnerungskultur, also es gibt ja dann in Frankfurt, das, ich kann jetzt nicht die ganze deutsche Geschichte hier rekapitulieren, das ist klar, aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es ja eine Berufung auf die demokratische Tradition, speziell in Frankfurt. Also die Paulskirche wird wieder aufgebaut. Und die Erinnerung an die Paulskirchenversammlung spielt eine zentrale Rolle. Die Erinnerung aber, die vorher eine zentrale Rolle der Arbeiterbewegung gespielt hat, also an die Opfer, an die Toten des Märzaufstandes, wird vollkommen zur Seite geschoben. Es gibt also in der Erinnerungskultur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zweiteilung. Die einen erinnern sich an die Durchsetzung, letztendlich dann doch erfolgreich, aber sehr viel später, der bürgerlichen Rechte, und die anderen erinnern an die Opfer und an die Arbeiterbewegung. Und das nimmt zum Teil noch Blüten an, also der 125. Geburtstag in Frankfurt, oder Erinnerungstag, nicht Geburtstag, Erinnerungstag in Frankfurt, da machen Genossen von uns eine Revolutionszeitung und erinnern dran und machen damit Furore, weil genau das Gleiche passiert wieder. Also die Erinnerung an die Opfer und die sozusagen revolutionären Wurzeln der bürgerlichen Revolution wird auch wieder vollkommen zur Seite gedrängt, ja, und mit sehr polemischen Artikeln bekämpft. Es gibt auch andere Seiten in der Rundschau, da ich habe die ganzen Artikel mit, aber das jetzt vorzulesen hat vielleicht keinen Zweck. Aber das finde ich jetzt einmal wichtig, ja, also wie sich eine Erinnerungskultur ergibt. Und die hat ja sozusagen immer noch eine gewisse Bedeutung, auch wenn sie immer noch verdrängt worden ist, weil wir haben ja alle das Gefühl, dass bestimmte bürgerlichen Rechte durchaus bedroht sind. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir demonstrieren.
Ja, da danke ich dir schon mal für diese erste, doch sehr spannende und sehr aufschlussreiche Erzählung der Geschichte des 18.03.1848. Ja, wir werden jetzt nochmal einsteigen zur Geschichte der Pariser Kommune und zur Bedeutung des 18.03.1871 in Frankreich.
Gut, man muss jetzt sehen, wie das ein bisschen weitergeht, um den Bogen zu finden, das zu verstehen. Wir wissen ja alle, es kommt dann in Frankreich, gibt es dann den Putsch von Louis Napoleon, der wird dann Kaiser, Napoleon der Dritte, und installiert auch ein Regime von Spekulanten und Börsenhaien, die sich hemmungslos bereichern. Ja, das war schon unter Louis Philippe, dem Bürgerkönig, so, nach der 1830er Revolution, dessen Motto war, bereichert euch. Und diese Szenen kann man wunderschön nachlesen in den Romanen von Balzac. Jetzt ist es so, die inneren Widersprüche, ich zitiere jetzt mal Marx, also Marx sagt, die inneren Widersprüche der verschiedenen Bourgeoisie-Fraktionen spitzen sich zu und die Herrschaft von Napoleon III. Ist in Gefahr und er sucht dann den Ausweg, eine äußere Auseinandersetzung mit zu provozieren, erklärt Preußen ist in diesem Fall Bismarck, den Krieg. Und es wird eine jämmerliche Niederlage. Und aufgrund dieses Sieges wird ja dann der 23. Januar 1871 in Versailles das Deutsche Reich ausgerufen, das sich eben nicht auf die demokratischen Traditionen von 1848 bezieht. Es ist so, dass Paris den Widerstand nicht aufgeben will. Und zwar gibt es in Paris seit der Französischen Revolution die Nationalgarde, die also weiterkämpfen will und die dann auch eine Regierung, eine Selbstregierung machen will, die dann für Lenin das Vorbild wird. Ich weiß nicht, ob er da recht hat, ich glaube nicht, für ein Beispiel für die Diktatur des Proletariats. Also ich finde die Deutung falsch, aber spielt halt in der marxistischen Theorie eine sehr große Rolle. Wir kennen das Stück von Brecht über die Kommunen, also es ist ein sehr zentraler Ereignis in der Geschichte. Und was sich da abgespielt hat, ist Folgendes, also die Truppen, die sich nach Versailles zurückgezogen haben, also die offiziellen französischen Truppen, die besiegten Truppen, ziehen sich nach Versailles zurück. Die Pariser Kommunen, also sind die Nationalgarden, die nach Bezirken gegliedert sind, will den Kampf noch nicht aufgeben. Und jetzt will eine Regierung ist jetzt natürlich nicht mehr Napoleon der Dritte, sondern Adolphe Thiers, ein ziemlich prinzipienloser Mensch, so beschreibt ihn Marx, der also beim ersten Ministerium, was er kriegt, das ist schon 1830 unter Louis Philippe, Marx schreibt dann, er ist arm wie Job ins Ministerium gegangen und rausgegangen als Millionär. Er ist halt der offizielle Vertreter und will die Kanonen die Kanonen der Nationalgarde und die Kanonen, die noch in Paris sind, will er nach Versailles bringen. Er schickt halt seine Truppen dahin, aber jetzt ist es so, dass die Truppen sich zum Teil mit der Pariser Bevölkerung der Nationalgarde verbrüdern und sie behalten die Kanonen und werfen den Angriff zurück. Und das ist dann der Tag der offiziellen Gründung, der 18. Der Angriff kommt am 18.03.1871, wird er auch zurückgeschlagen. Und das ist der offizielle Tag der Gründung der Kommune, die dann eine sozialistische oder ja ansatzweise sozialistische Regierung, auch wenn es das Wort vielleicht so nicht gab, doch es gab es vielleicht schon. Also es kommt zu Umverteilungen, es kommt natürlich die bürgerlichen Freiheitsrechte werden garantiert. Die Arbeitsverhältnisse werden gebessert. Der Höchstverdienst eines Angestellten der Kommune wird auf 6.000 Franc festgelegt. Und diese Kommune dauert allerdings nur 71 Tage und wird dann durch die Truppen, die Bismarck aus der Kriegsgefangenschaft herausgelassen hat und die Armee in Versailles sozusagen unterstützend blutig niedergeschlagen. 30.000 Leute werden da bestialisch ermordet.
Ja, ihr hört immer noch das Sondersendungsmagazin ABS Virus Musik Joint Venture heute zum 18.03. Eröffnung des neuen ECB-Gebäudes und den Ereignissen hier in Frankfurt rundherum. Und wir haben recherchiert im Vorfeld, der Kollege Steven hatte das Interview jetzt geführt. Geht es um geschichtliche Parallelitäten. Was gab es am 18. eines Jahres und damals im März 1871 an Ereignissen, die auch für Weltbewegung gesorgt haben. Gut, Frankfurt, zurück in unsere Stadt, in unsere Zeit.
Genau, wir berichten über Blockupy und das ist ja nicht nur eine Veranstaltung für Frankfurt oder für Deutschland, sondern da sind ja sehr viele Menschen auch aus anderen europäischen Ländern da, klar aus den Krisenländern, Griechenland, Italien, Spanien, aber auch aus Skandinavien im Übrigen, also Belgien haben wir gehört, auch verschiedene osteuropäische Länder und wir waren bei einer Pressekonferenz gestern von verschiedenen Aktivistinnen aus diesen Ländern, die ich jetzt gerade genannt habe und wollen euch da nochmal eine Position mitteilen, warum die Isabella von
Precarious Disconnection. Und da hat eine Kollegin gefragt, was das bedeuten soll. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass das das Ende des Prekariats und den Verhältnissen, die es den Menschen aufzwingt, sein soll. Das ist so ein Bündnis. Das wäre ungefähr die sinnentsprechende Übersetzung.
Genau, sie war nur eine von den Menschen, die dort war. Die haben auch noch ganz viel mehr erzählt. Wir haben jetzt ja eben nur bis um 18 Uhr Zeit. Deswegen stellen wir sie jetzt mal stellvertretend pass pro toto für die anderen Menschen, die auch dort aus der ganzen EU, aus anderen Ländern gekommen sind, internationale Aktivistinnen vor und ihre Position, warum sie und ihre Gruppe aus Italien heute nach Frankfurt gekommen ist, um hier zu demonstrieren.
Here tomorrow to say that to protest against the ECB building and to say that this is not the Europe that we want and we are not just fighting against something but for something else. The Europe of austerity, of precarization and of impoverishment is not what we want for Europe. And we are since years a part of the international coordination of Blockupy because we think that now the social movements have to organize on a transnational level because of the organization of production is organized transnationally. So we have to be on these minimum, Europe is our minimum space of initiative right now and the Blockupy coalition is the space where we have experienced and expressed that. So the mobilization of tomorrow is the result of years of international coordination inside Blockupy, but of course the results of the Greek elections and the negotiations started afterwards give to this day another and political meaning. So tomorrow we will be not just protesting against a building, against a symbol of the austerity and of the lack of democracy of the European institutions, but we will protest against a concrete counterpart, one of the places where here in Frankfurt the decisions that affect millions of workers throughout Europe are taken. So the Greek elections have opened up also on the institutional level the space to oppose to the mainstream discourse that says that there is no alternative to austerity. And we will take this chance. Tomorrow will be an occasion to ask loud and clear to the European institutions what are you doing to Greece and what are you doing to Europe. And we will not take as valid any technical answer. We hold the European institutions accountable for their political choices. And they choose and they continue to choose to throw millions of workers and people in a bad condition of wages through the cut of welfare services and through impoverishment. And they are not pushed by any economic necessity. So we hold them accountable for their political choices. And one last thing, we from Italy, as a part of the network of the strike meeting, we are also bringing some context to this demonstration that are mainly three claims that should be, in our view, like campaigns on a European level, that is a European minimum wage, a European welfare and income, and a European visa for migrants for at least 2 years unconditioned, and so independent from labor and income. And then we will take part on the 19th of a meeting on transnational strike organized by Blockupy Meets Amazon about the organization on a transnational level of a strike and the problems connected to that. Also to say that the 18th, something else is going on also afterwards. The 18th and the 19th is an occasion to discuss about transnational organization.
Ja, das war Isabella Consulatti. Sie ist für die italienischen Kolleginnen und Kollegen hier nach Frankfurt gekommen. Sie sind in einer Gruppe von über 300 Personen gekommen. Und in Anbetracht dessen, dass jetzt nicht mehr so viel Zeit ist, haben wir überlegt, wir verzichten jetzt auf die Übersetzung, weil wir noch andere Inhalte transportieren möchten. Aber wir haben da auch noch andere Geschichten, die wir vielleicht auch auf der Webseite dann eventuell veröffentlichen können, die man dann in Ruhe einfach nochmal nachhören könnte. Gut. Jetzt haben wir einen weiteren Beitrag, IL, Interventionistische Linke, genau, Gruppierung,
Die sind auch die Interventionistische Linke ist auch organisiert im Blockupy-Bündnis. Wir haben ja gerade schon einen Beitrag von ums Ganze gehört. Aber mit der IL haben wir vor den Ereignissen gesprochen und da hören wir doch jetzt mal rein, was die dazu sagen, wie sie sich den heutigen Tag vorgestellt haben.
Straße und dann in der Batonstraße die beiden kurz getrennten Demonstrationszüge zusammenführen. Wir seitens des Blockupy-Bündnisses wollen morgen...
Haben wir den falschen Mitschnitt gespielt, aber jetzt kommt die
Richtige.
Hanna Eberle von der Interventionistischen Linken.
Hanna Eberle, und zwar ist die Pressesprecherin von der IL. IL ist die Abkürzung.
Für die Interventionistische Linke.
Und ich begrüße dich erstmal. Hallo Hanna.
Hallo.
Ich habe dich eingeladen erstmal aus dem Grund, weil ihr gehört zu dem Blockupy-Bündnis. Ihr habt euch jetzt schon seit einigen Jahren dazugesellt und arbeitet natürlich bundesweit und auch europaweit als die IL. Wie ist der Einstieg? Was sind so die Schwerpunkte eurer Arbeit?
Ja, als Interventionistische Linke sind wir tatsächlich einfach sehr vielfältig in dem, was wir politisch tun. Wir engagieren uns und sind aktiv beispielsweise in Bündnissen bei Recht auf Stadt, also beschäftigen uns viel mit so Gentrifizierungsprozessen, mit Zwangsräumung, sind dort aktiv. Wir arbeiten viel zu Antirassismus, also ganz aktiv Abschiebungen verhindern, aber sich mit auch der verschärfenden Asylgesetzgebung auseinandersetzen. Und unser Ziel ist es eben immer gemeinsam häufig in Bündnissen zu kämpfen, kämpfen, weil uns sehr wichtig ist, sozusagen in die Gesellschaft rein zu intervenieren, aber auch die gesellschaftlichen Massen mitzunehmen, zu politisieren, mit den Leuten gemeinsam auf der Straße Politik zu machen, letztendlich sozusagen auch in Europa aktiv zu sein, in Europa einen Antagonismus deutlich zu machen, und letztendlich ist das auch der Grund, warum wir seit so vielen Jahren beim Blockupy-Bündnis aktiv sind.
Die letzten Jahre gab es immer wieder auch mit euren Forderungen Vorträge bei Blockupy. Ihr hattet mehrere Themen angesprochen. Du hattest jetzt eben schon welche kurz hier angesprochen. Es passt nicht alles zu dem Thema jetzt mit der EZB, aber sicherlich seid ihr oder auch die ganzen Problematiken, die damit zusammenhängen, sehr verbunden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, mehr Demokratie und weniger Spekulation, dann kommen wir ja eigentlich auch zu dem Thema Europäische Zentralbank. Wie sind eure Forderungen oder was ist der Schwerpunkt?
Ich würde da vielleicht sozusagen auch tatsächlich nochmal bei einem Grund einfach anfangen. Also wir haben sozusagen in den letzten Jahren eine Verschärfung durch die Krise erlebt in Deutschland, aber auch sozusagen in ganz Europa, ganz besonders natürlich in Griechenland, in Spanien, in Portugal. Und was unter diesem Deckmantel der Krise versucht wird, ist zu manifestieren, dass es einen ständigen Sozialabbau gibt, eine Entpolitisierung der Politik, letztendlich Beschneidung von sozialen Rechten, einen Ausverkauf von gesellschaftlichen Gütern. Und genau an der Stelle sehen wir müssen gemeinsam auf die Straße gehen, wir müssen genau da rein intervenieren, wir müssen solidarisch in Europa gemeinsam miteinander arbeiten, miteinander kämpfen, denn dann sozusagen Solidarität ist an der Stelle unsere Waffe, die wir einsetzen, wenn wir gemeinsam arbeiten und gemeinsam kämpfen. Es geht letztendlich auch um sowas wie Vergesellschaftung. Wir haben in den letzten Jahren, und das ist, glaube ich, was man in Deutschland ganz besonders sieht, sowohl im Bildungsbereich als im Sozialbereich, gerade auch im Wohnungsbaubereich, einfach eine krasse Privatisierungswelle, die die Leute entmündigt, die unfähig macht. Das ist so eine organisierte Ohnmacht, die versucht wird, den Leuten aufzudrücken. Es wird immer gesagt, ihr habt doch eh keine Alternative, das müsst ihr jetzt halt schlucken, jetzt steigen die Mieten halt. Nein, Deutschland, das Boot ist zu voll, wir können keine Leute aufnehmen. Das sind ständig so Dinge, die uns entgegengeknallt werden. Und genau in diese Sachen wollen wir rein intervenieren. Wir wollen gemeinsam mit vielen Leuten dafür ins Gespräch kommen. Deswegen sind gerade wir als Interventionistische Linke ist einer unserer wichtigsten politischen Punkte, auch wirklich in diesen Bündnissen gemeinsam mitzuarbeiten. Wenn wir nicht wieder anfangen, so eine Politisierung von unserer Seite heraus anzuschieben, dann haben wir einfach eine Entpolitisierung überall. Und deswegen müssen wir da aktiv werden.
Wenn du jetzt von intervenieren sprichst, dann bedeutet es ja eigentlich auch schon so eine Penetration. Ist das denn so, dass ihr da auch eher so arbeitet oder ist das jetzt nur der Name? Wir wollen, dass die Menschen irgendwie auch auf die Straßen gehen. Auf die Straßen sind natürlich auch immer Blockaden und Polizeiaufgebot damit verbunden. Meint ihr auch, aber auf die Straße zu gehen, um über diese Themen mit Menschen reden, oder meint ihr beide Bereiche und wie geht ihr vor?
Ich denke, es ist absolut beides. Was ja auch ein großer Erfolg, dem wir sozusagen teilgenommen haben als Interventionistische Linke, wenn man an so etwas wie Dresden nazifrei denkt. Jahrelang sind dort einfach Nazis auf die Straße gegangen, bis es an diesen Punkt gab, dass es einfach große Bündnisse gab, die gesagt haben, wir sind solidarisch mit den Leuten, mit denen wir auf die Straße gehen. Wir müssen viele werden, wir müssen mit extrem vielen Bussen auch nach Dresden fahren. Wir haben das kontinuierlich gemacht, bis wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Und das ist ein Teil von Intervention. Gemeinsam mit vielen Leuten auf die Straße gehen, diesen Widerstand sichtbar machen. Und das bedeutet natürlich nicht die Auseinandersetzung mit der Polizei zu suchen, aber die Auseinandersetzung mit dem politischen System an der Stelle zu suchen. Und das ist letztendlich Widerstand und das ist letztendlich Intervention. Wir sind sehr offen, wir wollen viele Leute werden. Wir wollen den Leuten diesen Punkt geben, zu sagen, wenn wir uns jetzt nicht selber wieder politisieren, wenn wir nicht anfangen zu hinterfragen, wenn wir nicht anfangen, gemeinsam in Bündnissen den Widerstand wirklich sichtbar zu machen, dann werden wir dominiert von einer Politik, die genau eine Alternativlosigkeit propagiert. Und die dann gemeinsam, jetzt um so ein bisschen auf Blockupy zu sprechen zu kommen, die dann fast schon das Gefühl, Herr Schäuble und die Bild-Zeitung machen ab jetzt gemeinsam Politik. Wenn Herr Schäuble sagt, ja, die Griechen, die müssen da jetzt halt drunter leiden, da kann man jetzt auch nichts machen. Die Griechen haben unser Vertrauen verloren, und die Bild-Zeitung in der Woche danach hinterher schiebt und sagt, es ist eine Frage zwischen Deutschen und Griechen. Dann ist es super wichtig, dass es Organisationen wie der Interventionistischen Linken gibt, die sagt, nein, an der Stelle intervenieren wir, an der Stelle zeigen wir unseren Antagonismus. Es ist keine Frage zwischen Griechenland und Deutschland, es ist eine Frage zwischen oben und unten. Und so würde ich unseren Politikansatz auch beschreiben.
Du erwähntest eben gerade auch die europaweite Zusammenarbeit. Zusammenarbeit, sprich mit Griechenland, mit Spanien und Italien. Wie sieht das aus? Wie sieht die Zusammenarbeit aus und wie kommuniziert ihr?
Wir haben uns jetzt als Interventionistische Linke auf jeden Fall mal damit angefangen, dass wir gemeinsam mit italienischen Genossinnen und Genossen einen Text geschrieben haben, die Europäische Kommune. Und letztendlich geht es darauf zurück, dass wir die Analyse auch in Blockupy, CL ist, wir haben eine europäische Krisenpolitik und letztendlich greift diese europäische Krisenpolitik uns alle an. Hm. Es ist natürlich im Niveau, da gibt es einen Unterschied. Also in Griechenland, das muss man sich wirklich deutlich machen, gibt es einen absoluten Ausverkauf, eine so starke Privatisierungswelle, dass die Leute sich gerade entscheiden müssen, kaufen sie lebensnotwendige Medikamente oder kaufen sie sich was zu essen. Das ist die Situation in Griechenland. Aber, und das wird sozusagen in Deutschland gerne unter den Teppich gekehrt, wir haben auch in Deutschland ganz massive Probleme. Hier leben die Leute an der Armutsgrenze. Es gibt hier Zwangsräumung, so wie es in Spanien Zwangsräumung gibt. Natürlich gibt es die in der größeren Anzahl in Spanien, aber gleichzeitig ist genau dort auch ein Solidarisierungspunkt gekommen. Die Leute in Spanien und in Griechenland machen es uns gerade vor, wie es geht, sich auch wieder selbst zu ermächtigen, sich zu wehren gemeinsam, einfach Zwangsräumungen zu verhindern, letztendlich auch etwas Neues aufzubauen. Und das sind genau die Punkte, wo wir denken, wir müssen wieder stärker voneinander lernen und zusammenarbeiten. Und wenn wir gegen die europäische Krisenpolitik machen, dann funktioniert es nur, wenn wir das auch als europäische Bewegung tun. Mhm. Und deswegen auch unser Schritt als Interventionistische Linke, die Solidarität praktisch werden zu lassen, gemeinsame Texte zu schreiben, gemeinsam auf Aktionen zu gehen und gemeinsam zu diskutieren. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Der entscheidende Punkt nochmal sozusagen, die Analyse ist ja, dass diese Dinge letztendlich daraus resultieren, dass wir einfach eine verfehlte Wirtschafts- und Sozialpolitik in ganz Europa haben. Und das mit den unterschiedlichen Auswirkungen und auch natürlich mit den jeweiligen Besonderheiten in den nationalen Regierungen. Was wir aber jetzt sozusagen machen, ist uns ganz bewusst auch an einzelnen Projekten gemeinsam hinzusetzen. Was mich zum Beispiel da besonders freut, auch direkt nach Blockupy werden wir so weiterarbeiten. Es gibt direkt am 19. März ein gemeinsames Treffen, das Transnational Strike Meeting, wo wir einfach überlegen, welche Form des Streiks, welche Form des europäischen Streiks können wir neu entwickeln, können wir gemeinsam debattieren, wie finden wir eine Aktionsform, die für uns alle mögt. Mhm. Und genau an solchen praktischen Punkten, an solchen praktischen Fragen wollen wir weiterarbeiten.
Und friedvoll.
Da vielleicht auch nochmal an der Stelle. Mhm. Ich glaube, wir sind an einem Punkt im Moment in Europa, dass wir auf so einer Welle der Entdemokratisierung und einer Beschneidung der sozialen Rechte sind, dass Widerstand wirklich längst überfällig ist. Und ich glaube, es reicht auch nicht mehr. Wir haben das in den letzten 5 Jahren gesehen. Es gab Demonstrationen, Petitionen, all diese Dinge ab einem gewissen Punkt reicht nicht mehr aus. Wir müssen sozusagen, wir müssen stark werden, wir müssen laut werden und wir müssen durchsetzungsfähig sein. Und das letztendlich auch am 18. März in Frankfurt. Wir werden nicht mit einem Blumenstrauß in die Stadt kommen. Aber wie sollen wir denn auch tausenden Leuten in Frankfurt erklären, die wütend sind, die sozusagen vor so einer Jugendarbeitslosigkeit allein stehen? Wie sollen wir denen denn erklären, dass sie freudig nach Frankfurt und die Stadt Frankfurt ist so nett? Nein, sie ist einfach nicht nett. Sie versucht unseren Protest zu behindern, sie versucht unseren Protest zu verhindern. Deswegen werden wir offensiv und stark auch am Mittwoch auftreten.
Wenn du jetzt von Widerstand sprichst und ihr fährt auch in die Städte und macht euch präsent für unterschiedliche Themen, verschiedene Inhalte. Also ich habe zum Beispiel eine Nachricht gehört, es ging darum, dass Reisegesellschaften in Bielefeld, wenn ich mich nicht irre, angesprochen wurden und zwar von
die Staatsschutzanfrage.
Das bedeutet, dass natürlich die Reisegesellschaften ja in die Enge getrieben werden. Also wenn sie diese Menschen nach Frankfurt fahren, zu Protest des Blockupy-Bündnisses, dann werden sie Schwierigkeiten mit uns bekommen. Das ist eine Art Drohung.
Absolut. Also ich glaube, vielleicht ist das auch ein gutes Beispiel für die Beschneidung auch oder eine Entdemokratisierung, die wir auch hier in Deutschland erleben. Mhm. Wir gehen am 18. März und wir sind da ja sehr offen. Wir kündigen das an. Wir werden mit Tausenden in die Stadt strömen. Wir werden mit Tausenden vor die Eingänge der Europäischen Zentralbank blockieren. Mhm. Die Antwort der Politik ist vor einigen Wochen noch gewesen, ja, sozusagen auch kapitalismuskritischer Protest ist bei uns in der Stadt willkommen. Kurz danach tauchte die Stadtpolitik einfach ab und was wir jetzt seit 2 Tagen hier in Frankfurt schon sehen, also eigentlich seit dem 13., 14. März, ist ein absolutes Polizeiaufgebot, ist die Ankündigung, mit über 20 Wasserwerfern in die Stadt zu kommen. Bereits Tage vor dem 18. März liegt NATO-Stacheldraht auf, reiten die Cops auf ihren Pferden rund um die Europäische Zentralbank. Das ist ein Bedrohungsszenario. Mhm. Und ich interpretiere das ganz klar an der Stelle so, wir wollen eigentlich nicht, dass die Leute hier nach Frankfurt kommen. Wir haben eigentlich keine Lust auf genau diesen kapitalismuskritischen, auf diesen antikapitalistischen Protest und sie versuchen, die Leute somit abzuschrecken. Das sehen wir immer wieder und letztendlich ist auch sozusagen die Verfassungsschutz, die Staatsschutzanfrage, die in Bielefeld jetzt gelaufen ist, genauso zu interpretieren. Es ist doch nichts Ungewöhnliches, es ist doch eigentlich etwas Tolles, wenn Leute sich aus anderen Städten wieder auf den Weg machen, um nach Frankfurt zu fahren, um gemeinsam mit internationalen Gästen auf die Straße zu gehen und sich zu politisieren, Politik zu machen. Und der Staat hat keine bessere Antwort, als den Verfassungsschutz loszuschicken und zu sagen, hier müsst ihr mal hier so ein bisschen nachgucken, müsst ihr mal rausfinden, wer das überhaupt alles ist. Mhm. Und das möchte ich vielleicht noch hinterher schieben. Mhm. Das finde ich, macht das doppelt absurd, wenn wir sehen, welche Rolle beispielsweise der Verfassungsschutz in den letzten 2 Jahren hier gespielt hat, also Stichwort NSU. Mhm. Und trotz alledem hält dieser Staat am Verfassungsschutz fest und der Verfassungsschutz ist jetzt genau der Akteur, der versucht, unsere Leute von der Anreise zu Blockupy abzuhalten. Mhm. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, da sieht man, da ist ein Herrschaft zu sehen, da ist ein Machtsystem im Moment am Arbeiten, das ein Problem hat, wenn Leute so breit aufgestellt, wie wir sind, auf die Straße gehen und genau diesen Widerstand deutlich zu machen, mhm. dann kriegen Leute scheinbar Angst, dann kriegen Leute sozusagen das Gefühl, Bedrohungsszenarien aufzumachen und uns diese Bedrohungsszenarien auch noch in die Schuhe zu schieben und die mhm. ganze Zeit zu sagen, ah, da kommt vielleicht der schwarze Block oder wer auch immer. Nee, wir sind offen, wir kündigen an, was wir tun und wir werden uns davon auch natürlich nicht abhalten lassen.
Mhm. Vielleicht nochmal zur Forderung der EL gegenüber der EZB. Was ist jetzt wirklich für den 18., also für heute, für euch relevant, an Forderungen zu stellen?
Also wir haben immer gesagt, an diesem Krisenregime gibt es nichts zu feiern. Das ist ja auch der Slogan der Blockupy-Bewegung für den 18. März. Genau das hat aber die Europäische Zentralbank versucht. Aus unserer Sicht sind sie damit auch jetzt schon gescheitert, weil die Feier ist einfach, es ist eine peinliche Restfeier, die so relevant ist wie ein Abiball in irgendeiner Provinz. Aber es bleibt das Symbol. Die Europäische Zentralbank feiert sich in ihrem 1,3 Milliarden schweren Turm, wollte dort mit Häppchen sich beglückwünschen, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Und wir sagen halt ganz, wofür denn eigentlich? Also dafür, dass ihr dem Schicksal von Millionen von Menschen spielt. Und die Europäische Zentralbank ist damit natürlich nicht der einzige Akteur, aber er ist ein Akteur genau in dieser Form der Krisenpolitik. Und deswegen hat das Blockupy-Bündnis ja auch schon lange angekündigt, genau an diesem Tag auf die Straße zu gehen und genau an diesem Tag die Europäische Zentralbank anzugreifen.
Wie viel Genossen und Genossinnen erwartet ihr jetzt hier in Frankfurt, bundesweit jetzt erstmal gedacht?
Also ich glaube, bundesweit sicherlich einige Tausend schon in der Stadt sein. Wir haben ja die Anreise seit Montag, wo die Leute sich auf den Weg gemacht haben, mit Bussen, mit dem Sonderzug aus Berlin, der so schnell mhm. ausverkauft war, dass wir jetzt einfach noch 2 zusätzliche Busse aus Berlin gechartert haben. Man sieht, eigentlich war es längst überfällig, dass in Deutschland die Leute wieder zusammengefunden haben und gemeinsam so groß auf die Straße gehen. Wir haben nachmittags ja um 17 Uhr nochmal eine große, also sozusagen die große Demonstration anschließend an unsere Kundgebung und wir hoffen, dass wir dieses Jahr auch mal laufen können. Wir organisieren das genau so. Wir wollen uns durchsetzen, wir wollen, dass diese Demonstration läuft. Die ist mit 10.000 Leuten angemeldet, aber ich denke, mhm. da sind die Zahlen nach oben offen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und ja, alles Gute.
Dankeschön, bis dahin. Vielen Dank.
Ciao.
So, jetzt sind wir wieder zurück hier am Studio, immer noch da, Studio 1, und sind jetzt verbunden mit unserem rasenden Andi, unserem Außenredakteur. Andi, was kannst du uns berichten? Wo bist du? Seid ihr noch an der Konstabler Wache?
Hallo Nils und an alle Zuhörenden, Radioempfänger. Ja, ich bin hier immer noch vor Ort auf der Demonstration, die sehr, sehr groß ist und sehr, sehr friedlich. Die ist vorhin losgelaufen mit natürlich ein bisschen Verspätung, weil das natürlich doch eine sehr große und sehr lange Menschenkette ist, eine riesige Menschenmasse. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende hier jetzt auf dieser Demonstration, auf diesem Marsch gerade sind. Aber es macht einen sehr, sehr bunten und einen sehr friedlichen Eindruck. Natürlich durch die Ereignisse heute Morgen muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass hier viele Leute natürlich erschöpft sind, auch durch das heute Morgen auch einfach passiert ist, sowohl auch seitens der Polizei als aber auch von den Demonstranten. Aber trotzdem ist das, glaube ich, für den Tag jetzt nochmal ein schöner Abschluss, der jetzt sich Richtung als Oper bewegt.
Mhm. Andi, wer ist denn auf der Demo? Sind das ganz andere Menschen, als sie heute Morgen bei diesen Blockaden waren? Oder sind es dieselben Leute, die sich jetzt auch nochmal die Demonstration am Nachmittag geben?
Also ich würde sagen, das ist teils. Also natürlich sind da Teile auch von heute Morgen, die an den Blockaden auch dabei waren vor Ort. Allerdings sind jetzt doch einfach nochmal viel mehr Menschen dazugekommen. Und macht jetzt auch einen viel gemischteren Eindruck, als es vielleicht heute Morgen teilweise war. Natürlich hat da jeder Wagen oder jeder jeder Bezirk oder Gruppierung hat da seinen eigenen Wagen.
Was für Wagen hast du gesehen? Was für Fahnen hast du gesehen?
Also ich habe jetzt erstmal jetzt nur den von der TAC gesehen, vorhin auch die Trommler habe ich auch gesehen, und aber auch der von der Antifa, aber auch natürlich der von den Linken, der jetzt gerade auch vorbeigefahren ist. Genau, es macht aber alles einen sehr, sehr friedlichen Eindruck und sehr harmonischen Eindruck.
Gut, also es macht auch Spaß, seine Meinung zu äußern. Man muss nicht immer angsterfüllt vor irgendwas wegrennen. Das ist auch immer ein gutes Zeichen für so eine große Aktion. Du hast vorhin gesagt, Paulsplatz und Römer war zu. Und du sagst, es kämen immer noch mehr Leute dazu.
Ja.
Wie ist denn da so? Läuft man da eng an eng oder...
Ja, also schon, also natürlich schon die Straße, natürlich ist ja immer, die Straße wird ja immer enger oder wird ja dann immer mal wieder breiter, also das fühlt sich je nachdem, wie breit auch einfach die Straße ist, aber wir waren vorhin, sind wir da an die Kurt-Schumacher Straße, also Ecke, also am Börneplatz quasi los, also die Kurve genommen, sind dann bis zur, die ganze Kurt-Schumacher Straße entlang gelaufen und da konnte man
also
da machen und hab mich dann mal...
Ja, bei uns in der Nähe.
Genau.
Vorbeigelaufen, ja.
Erklärt genau. Auch die Hubschrauber, die über dem Radio, dem Sender kreisen.
Den ganzen Tag schon, ja.
Mhm. Genau, und auf jeden Fall mit da diese Kurt-Schumacher an der Konstabler Wache vorbei und bis zum Ende der Straße. Da habe ich nicht mal zurückgeblickt und das Ende der Demonstration konnte man nicht sehen.
Ja.
Und deswegen keine Ahnung, wie viele Leute es wirklich dann im Endeffekt sind. Auf jeden Fall macht es einen sehr, sehr großen und den ingenierten Eindruck.
Ja, okay. Wir haben ja heute Morgen auch alle Radio gehört und unter Umständen vielleicht auch mal Fernsehen gesehen. Wir wissen, das Medieninteresse der professionellen Kollegen ist ziemlich groß. Wie siehst du das da, das Auftreten der Medien? Sorgt das auch für eine Entspannung der Situation von Seiten der Polizei?
Also ich würde schon sagen, dass das da teilweise, je nach Situation auch dazu Entspannung führen kann. Gerade auch wenn natürlich jetzt kleinere Gruppierungen irgendwie unterwegs sind und die auch, wo man sieht, okay, da ist irgendwie ein Kameramann oder jemand mit der Kamera dabei und macht Fotos, dokumentiert, was da passiert, kann man schon sagen, dass es auch dazu zu Deeskalation geführt hat. Ja.
Gab es denn Rangeleien oder etwas, was da hätte deeskaliert werden müssen? Hast du sowas mitbekommen?
Also jetzt auf dieser Demonstration, jetzt zum Abschluss, jetzt habe ich nichts mitgekriegt, dass es hier irgendwie Rangeleien gab oder irgendwie Leute auch irgendwie festgenommen oder festgehalten worden sind. Nee, das habe ich jetzt so jetzt nicht wahrgenommen. Natürlich kann ich jetzt nicht für die ganze Demonstration sprechen, weil ich jetzt auch nur an einem Punkt bin. Kann nur das sagen, was ich hier sehe. Aber bisher sieht das doch alles recht friedlich aus. Ja.
Vielleicht noch eine kurze Frage zum Abschluss. Heute Morgen gab es ja mehr als Rangeleien. Darüber haben wir jetzt ja auch schon lang und breit gesprochen in dieser Sendung. Wurde sich darauf bezogen? Also kriegst du mit, dass die Leute vielleicht in den Beiträgen bei der Kundgebung, die es ja sicherlich auch gab, oder also Redebeiträgen, beziehen sie sich darauf, auf diese Ereignisse von heute Morgen? Wie beziehen sie sich darauf? Und kriegst du was mit, wie die Leute, die sich auch auf der Demo bewegen, wie die das diskutieren?
Also selbst auf der Demo muss man sagen, dass die Leute schon natürlich schon noch sehr schockiert waren oder sehr teilweise halt sehr erschreckend war für die. Aber man stößt auch auf Verständnis bei den Leuten. Also die Leute sagen auch, ja, das war vorauszusehen, dass es halt eskaliert. Manche sagen, okay, das war dann doch etwas zu viel des Guten. Andere sagen, es war vielleicht auch gerechtfertigt, einfach aus diesem Hintergrund. Dass auch einfach in den letzten Jahren zu den Blockupy-Tagen da es massiv halt teilweise seitens von der Polizei da einmarschiert worden ist oder eingeschritten worden ist. Und also es gibt da sehr gespaltene Meinungen und sehr unterschiedliche Meinungen und im Endeffekt muss man halt schon schauen, was halt das Bündnis daraus macht. Ja.
Andi, wir danken dir erstmal für den letzten Bericht. Wir werden auf alle Fälle nachher nochmal mit unserem zweiten rasenden Reporter und lieben Redaktionskollegen Steven versuchen, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht sprechen wir uns in der nächsten Stunde nochmal. Wir müssen jetzt raus, die Nachrichten müssen angesagt werden und nach wie vor, pass auf dich auf und ich hoffe, dass die Veranstaltung für alle Beteiligten friedlich verlaufen kann. Oh.
Ja, wunderbar, dann viel Spaß noch und
tschüss. Wir sehen uns, Andi, pass auf dich auf. Tschüss.
Danke.
Ja, und ihr merkt schon, dass wir noch in die Verlängerung gehen und bis um 7 Uhr diese Sondersendung ABS Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales zu den Blockupy-Protesten heute schwerpunktmäßig machen und jetzt gleich
sagen wir, dass wir dass hiermit die Sendezeit von Virus gleich zu Ende ist und
bedanken uns nochmal
bei uns im Studio, für euch im Studio, genau, bedanken uns bei Virus und für euch im Studio sind nach wie vor noch die Eta, die Dada und der Nils und mit in der Redaktion heute auch die Gabi
und auf der Straße.
Der Helmut und auf der Straße und die Kollegen Steven, Andi und hier wird es dann gleich weitergehen mit den Nachrichten vom Deutschlandfunk. Lassen wir uns mal überraschen, was die Kollegen von der professionellen Zunft da zu berichten haben.
Und danach hören wir uns wieder auf dem Sendeplatz, auf dem regulären Sendeplatz von X4 raus und berichten weiter über die Demonstrationen und über
bis
den Tag.
Bis 19 Uhr. Ja, aber jetzt haben wir tatsächlich die Situation erreicht, dass wir noch Zeit haben bis zur Pause. Und wir werden jetzt einfach mal... Willst du Musik einspielen? Nee, wir sind jetzt 33. Okay, dann machen wir kurz was an. Dann kommen noch ein paar Takte Musik und dann kommen die Nachrichten einer Übernahme vom Deutschlandfunk.
ABS Magazin.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Das waren die Nachrichten in einer Übernahme vom Deutschlandfunk. Hier geht es erstmal weiter mit der Redaktion von X4 raus und ABS Magazin in Kooperation auch zu den Geschehnissen heute der Eröffnung der Europäischen Zentralbank. Jo. Ja, und für euch hier erstmal bei X4 raus. Vielen Dank erstmal an die X4 raus Redaktion, dass sie sich auf die Kooperation mit dem ABS Magazin zusammengesetzt haben und das Ganze hier gemeinsam zu gestalten, die Geschehnisse, die aktuellen Geschehnisse der Stadt hier nochmal gemeinsam zu berichten. Ihr seid hier bei Radio X 91.8 Megahertz und wenn ihr auf Kabel seid, dann 99.85 und ja, wenn ihr Interesse habt, auch vielleicht uns Kritik abzugeben, in welcher Form auch immer, freuen wir uns sehr. Und zwar haben wir auf absmagazin.de auch ein Chat. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, dass ihr uns einfach sagt, wie ihr die Sendung findet und ja, was für euch vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder was ihr besonders gut findet. Wir würden uns freuen auf ein Feedback. Ich möchte jetzt erstmal hier einen Gast begrüßen und zwar freue ich mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Und zwar ist das Tobi. Hallo Tobi, sei gegrüßt.
Hallo,
ja. Ja, ich freue mich erstmal, dass du Zeit gefunden hast, weil es ist ja richtig spannend. Es geht nämlich um ein Filmfest, was wir heute hier vorstellen wollen. Und zwar geht es um das Lichterfilmfest, das seit gestern hier in Frankfurt angelaufen ist und bis zum Wochenende, also Samstag ist, glaube ich, der letzte Tag. Stimmt das? Sonntag ist der letzte Tag. Und wir wollten gerne über das Lichterfest sprechen, weil... Die haben jedes Jahr ein Thema. Also dieses Jahr ist es das 8. Lichterfilmfest hier in Frankfurt. Das ist ein Fest, das sich experimentelle und Spielfilme hier gezeigt bekommen für unsere Frankfurter Mitbürger. Und das Thema für dieses Jahr ist Geld. Und natürlich hat uns das jetzt interessiert, weil natürlich auch die Möglichkeit besteht, für Frankfurter Bürgerinnen oder hier in den Rhein-Main-Bürgerinnen auch diese Filme anzuschauen. Das Thema bei dem Lichterfest werden wir nochmal besprechen. Ich würde gerne jetzt erstmal an Tobi kurz anfragen. Tobi, wie ist das mit dem Lichterfest? Ein paar kleine Hintergründe. Was ist das für ein Fest und was ist der Schwerpunkt dieses Filmfestes?
Das Lichterfilmfest gibt es seit 8 Jahren, das hast du ja schon erwähnt, und das fing kleiner an, das waren mal die Lichterfilmtage und hatte immer einen regionalen Schwerpunkt, also es gibt auch nach wie vor, dann haben wir eben, du hast es erwähnt, gestern eröffnet mit einem wunderbaren Film aus der Region, hier Die Schneider steckt fest von Sonja Heiß. Es gibt nach wie vor den Wettbewerb von Filmen, die eine regionale Involvierung haben, es kann sein, dass Frankfurt der Schauplatz war oder Rhein-Main oder dass die Regisseure oder Regisseurin daherkommen. Das ist die erste große Säule des Festivals, der regionale Wettbewerb. Dann gibt es seit 4 Jahren eben, und da kommen wir auch schon zum Thema, den internationalen, nicht den Wettbewerb, sondern das Programm, ein kuratiertes Programm. Es funktioniert ein bisschen anders. Filme werden ausgewählt, aber nicht eingereicht. Und es funktioniert nach Themenschwerpunkten. Letztes Jahr war es Humor. Dieses Jahr ist es eben extrem passenderweise nicht nur für Frankfurt, sondern eben auch für das, was gerade auf den Straßen abläuft, das Thema Geld. Und genau. Daneben gibt es Kurzfilmrollen, regionale Kurzfilmrollen. Auch da werden Preise verliehen. Es gibt internationale Kurzfilme und es gibt eine Experimentalfilmrolle im Malsehen-Kino, die sich auch dem Thema Geld widmet und auch noch ein großes Rahmenprogramm.
Genau, das Lichterfilmfest ist ja in klein, also für Kurzfilme geeignet und auch für Spielfilme. Es läuft seit gestern. Gestern ist sozusagen die Einweihung. Wie war das denn gestern? Wie ist es gelaufen? Warst du vor Ort?
Es war wunderschön. Natürlich war ich vor Ort. Es war großartig. Wir haben ein großartiges Festivalzentrum in diesem Jahr. Das ist der Kantatesaal im großen Hirschgraben, direkt neben dem Goethehaus. Wir haben einen Hof, den wir ein Zelt aufgebaut haben, wo es Bewirtung gibt. Dann haben wir einen Keller, wo es jeden Abend Bar und Party gibt. Und dann haben wir eben diesen wunderbaren Saal, der ja eigentlich für Theatervorführungen genutzt wird, den wir zum Kino umfunktioniert haben. Gleichzeitig sind unsere Büros auch dort. Und wir haben sowas wie einen Festival-Campus da eingerichtet. Das Wetter spielt mit und es ist eine unglaublich tolle, familiäre und doch irgendwie sehr produktive Stimmung da. Und es war, glaube ich, eine der schönsten Eröffnungen, die das Festival je hatte.
Wow, interessant, ja. Ja, also Lichter und das liebe Geld. Ja, das war mal jetzt so der Einstieg in das internationale oder das Filmfest Lichter. Es ist Staatsbankrott, ist das Thema. Luxusleben, Konsumkultur. Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt des Lichterfests dieses Jahr. Also das 8., wie schon gesagt, gestern angefangen, läuft noch bis zum 22., den Sonntag. Und diese internationale Reihe des Festivals begingen 9 Filme über Armut, Reichtum, Haben und Sein, wie Wachstum, Krise und all diese Problematiken, die ja eigentlich auch mit der heutigen EZB-Gebäudeeröffnung so ein bisschen auch zusammenhängt. Vielleicht erstmal vorab, es gibt im Laufe der nächsten Tage einige Filme. Heute gibt es einen Film, der heißt Geld, System, Krise und Alternativen.
Das ist eine Diskussion.
Und zwar geht es darum, dass die Vertreter und Kritiker der herrschenden Geldsysteme stehen sich zunehmend ratlos gegenüber. Das ist ja also mal so ein Einstieg erstmal, warum eigentlich dieses auch stattfinden soll. Vielleicht nochmal zu dieser Führung, Tobi. Die läuft ja sozusagen durch die Stadt. Es gibt Rundgänge. Ja, und da werden bestimmte Orte in Frankfurt angesprochen. Zuzüglich dann am Abend auch noch eine Diskussion mit einigen Volkswirten, Professoren von Makroökonomie und
so weiter. Ich mal ganz,
gerne.
So ganz viele Sachen, die jetzt schon so ein bisschen durcheinander fließen. Ja. Also es gibt ein Begleitprogramm, das ist nicht von mir kuratiert, sondern von Dr. Laila Nissen. Das hatten wir immer schon. Wir sind ja ein diskursives Festival. Und wenn es ums Thema Geld geht und ich gerade quasi von der Straße, also von den Protesten auf der Straße von Rhein von Bullen jetzt hier ins Radio komme und dann wieder ins Kino verschwinde, um über Geld zu reden, dann ist das schon eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, was wir eigentlich auch wollen. Wir wollen Teil dessen sein, Teil der Diskussion sein, möchten aber im Prinzip kein klares Ja oder Nein geben, sondern an anderen Orten und bei im Rahmenprogramm ist es eben zum Beispiel jetzt heute um 19 Uhr mit dem Thema Geldsystemkrise das Goethehaus eine Plattform bieten und mit Vertretern, mit verschiedensten Vertretern, das könnte man grob sagen, des Geldsystems zu diskutieren, Meinung zu erörtern, vielleicht Fragen auf Antworten zu finden oder eben auch nicht zu finden. Und heute ist es eben, um 19 Uhr, ihr müsst euch beeilen, in einer Stunde. Der Eintritt ist frei, kommen Christian Felber zum Beispiel, Mitbegründer von Attac Österreich, Nicola Fuchs-Schündeln, die Professorin für Makroökonomie und Entwicklung, Friederike Habermann ist Volkswirtin, Thomas Mayer, Chefsvolkswirt der Deutschen Bank, also alles ziemlich hochkarätige, aber auch sehr, könnte man sagen, antagonistische Vertreter dieses Systems, was so schwer zu fassen ist und was gerade sehr quasi einfach in zwei Fraktionen auf der Straße in Feindbilder aufgebrochen wird, da nochmal weiter zu erörtern, zu diskutieren und im Prinzip auch mit dem philosophischen, teilweise popkulturellen, teilweise sehr akademischen und teilweise eben auch einfach nur lebensbezüglichen und sozialen Kontext nochmal weiter zu vertiefen. Also wenn ich da vielleicht gleich weitergehen darf, wir sind am Freitag, haben wir eine Veranstaltung, auch eine Podiumsdiskussion, unter anderem kommt Esther Rülfs, die hat eine großartige Ausstellung in Hamburg gemacht, die hieß Fette Beute, Reichtum zeigen, wo sie Filme und Fotografien gezeigt hat, unter anderem von Lauren Greenfield, einer US-amerikanischen Fotografin und Filmemacherin, deren Filme wir auch zeigen, Kids and Money und The Queen of Versailles laufen morgen auch im Cantate-Saal bei uns. Und da geht es eben um die Inszenierung des Geldes. Was ist das? Warum interessiert uns das Spektakel so sehr? Und dann dieser Rundgang, den du gerade auch erwähnt hast, heißt Money Talks. Den gibt es jeden Tag. Der dauert ungefähr 2 Stunden. Dafür muss man sich anmelden. Artie Schock, ja, Artie mit Y geschrieben und Schock.com. Da gibt es einen Audioguide, wo man auf den Spuren, also im Sinne des Film Noirs, in die Rolle eines Detektiven schlüpft und an verschiedene Orte, die mit Geld zu tun haben, in Frankfurt geleitet wird und wo einen dann verschiedene Performances erwarten. Und dann ganz groß noch Money Island ist quasi ein Erlebnis- und Gesprächsparcours, wo ein Dutzend Vertreter auch dieses Systems, unter anderem ein Kreditrisikobewerter, jemand von der Stiftung Finanzverstand und so weiter, Vermögensberater, in unserem Festivalzentrum im Cantate-Saal von 15 bis 19 Uhr am Samstag auch den Besuchern und Besucherinnen Antwort und Rede stehen. Sie können dann quasi sich da durch diesen Parcours durchgehen. Das ist sehr spielerisch aufgemacht und vielleicht auch ein guter performativer Ansatz, um ein sehr theoretisches und auch eben nicht fassbares Thema sich ranzuwagen oder es überhaupt anzugehen.
Ja, das Lichterfest hat ja eigentlich auch letztes Jahr die höchste Zahl der Besucher gehabt. Das waren über 10.000. Du hast gestern den Abend angesprochen. Waren viele Gäste da? Interessiert es die Menschen?
Natürlich ausverkauft. Ich hoffe, dass es Sie noch weiterhin interessiert. Wir haben ein sehr, sehr, sehr starkes regionales Programm, aber auch ein sehr starkes internationales, was ja nun mein Steckenpferd ist. Ich habe das zusammen mit Luise Burkert und Philipp Kraker kuratiert und es geht eben, du hast es angesprochen, ums Geld, ums Haben und Nicht-Haben. Und wir haben uns gefragt, wie gehen wir eben so ein Thema an, wie was für Filme möchten wir eigentlich präsentieren und in welche Richtung möchten wir eigentlich gehen, formal-ästhetisch, genre-technisch, aber auch geografisch. Und wir haben uns dafür entschieden, in die Breite zu gehen und ich finde es eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, wenn man sich das Gesamtprogramm anguckt. Wir fahren heute, laden wir alle ein auf eine Reise nach Taiwan. Wir gucken den Film Stray Dogs von Tsai Ming-Lung, der schon den großen Preis in Venedig gewonnen hat, wo es in einer sehr formalistischen, also nicht formalistisch, ist ja eigentlich ein Schimpfwort, einer sehr formal konzentrierten und höchst kunstvollen Form darum geht, im Prinzip sowas wie einer Armut, eine besondere Ästhetik und durch diese Ästhetik, also wir reden hier von Kameraeinstellungen von teilweise bis zu 15 Minuten, das klingt erstmal anstrengend, ist aber gerade im Filmmuseum, wo wir es heute präsentieren, sicherlich auf der großen Leinwand ein überwältigendes Erlebnis, einen Beitrag dazu leisten, eben im Prinzip nicht nur Geld und nicht nur Reichtum zu bebildern, sondern eben auch das andere. Da geht es um 2 kleine Kinder, die wachen irgendwie eines Tages auf und ihre Mutter ist weg und leben fortan in einer Art Container mit ihrem Vater. Und ja, das klingt vielleicht erstmal depressiv, es ist aber durch die Kameraarbeit und durch die wirklich sehr meisterhafte Inszenierung einfach zu einer großartigen ästhetischen Erfahrung geworden. Und so sehr es auch um inhaltliche Schwerpunkte gehen muss beim internationalen Programm, haben wir auch darauf geachtet, dass wir eben nicht nur Dokumentar Dokumentarfilme, sondern auch Spielfilme und im Prinzip auch schon teilweise experimentelle Formate haben. Also morgen geht's weiter mit Lauren Greenfield. Ich habe schon angesprochen, Kids and Money und The Queen of Versailles laufen als Double Feature. Lauren Greenfield kommt aus L.A. und hat sich immer umgeguckt, was eigentlich dieses Geld mit uns macht, was es mit den Jugendlichen macht. Da gibt es eine Art Kompilation, also nicht keine Kompilation, sondern ein Interviewfilm. 5 Jugendliche berichten eigentlich, wie sie von der Konsumkultur vereinnahmt werden. Und The Queen of Versailles ist nun wirklich die großartige Geschichte von Jackie Siegel, die aus einfachen Verhältnissen kommt, Schönheitskönigin war und dann eben David Siegel, ein Multimilliardär, geheiratet hat. Und die den Plan hatten, das größte Haus in den Vereinigten Staaten zu bauen. Mitten in die Dreharbeiten platzt nun aber, platzen Lehman Brothers im wahrsten Sinne des Wortes, platzt die Blase und kommt eben der Finanzcrash und alles zerbröckelt. Der Traum löst sich auf und Lauren Greenfield ist live dabei, wie dieses Haus quasi nicht zu seiner Fertigstellung kommt. Und das ist ein unglaublich großartiger Film. Man sieht den Trailer und denkt, oh, da wird sich lustig gemacht über die Reichen und auch vielleicht über ihre Dummheit. Aber es ist ein sehr differenziertes Porträt auch von einem Wertesystem, nicht nur im amerikanischen, sondern auch generell im globalen, würde ich sagen, dass eben dass es darum geht, immer mehr haben zu wollen und nicht damit umgehen zu können, auf einmal nichts mehr zu haben. Und das ist zum Beispiel einer dieser Diskurse, die man weiterführen kann. Lauren Greenfield ist leider nicht da, im Gegensatz zu den meisten anderen. Aber wir haben ein Interview aufgenommen vor 2 Tagen, was wir abspielen werden. Zeitgleich gehen wir auch nach Brasilien mit Casagrande. Dabei Casagrande kommt Karen Steinberg, die hat den Film mitgeschrieben und auch geschnitten. Da sind wir auch in einem großen Haus, der Name deutet es an, in einer riesigen Villa im reichen Ghetto in Brasilien. Und auch dort kommt die Krise zum Tragen. Vielleicht ein ähnlicher Film thematisch, aber dann doch ganz anders. Es geht um Coming of Age eines Jugendlichen, der sich fragen muss, wie verkrafte ich es eigentlich, dass mein Vater 5 Autos hatte und auf einmal fährt er mit dem Bus und merkt auf einmal, dass er, das weiß man von Brasilien eigentlich auch selten, ist in einer ganz krassen Zweiklassengesellschaft lebt, wo die Armut in den Favelas natürlich viel sichtbarer ist und der Reichtum eben in den Ghettos in Rio oder eben in Sao Paulo vollkommen unsichtbar ist. Und auch da ein Film, der nicht wertet, der nicht sagt, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern einfach im Prinzip guckt, wie sich Menschen auch verändern. Menschen, die was haben und dann vielleicht weniger haben und was ist mit uns macht.
Ja, vielen Dank für die einzelnen Filminhalte. Ich denke, das war eine ganz gute Sache und ich werde, oder ich gehe davon aus, dass die Kollegen von XW raus die nächsten Tage immer wieder die aktuellen Filme A ansagen werden und B vielleicht auch CinemaScope über einen oder den anderen Film berichten wird. Ich wollte nochmal auf einen Termin hinweisen. Das ist heute, es ist schon losgegangen, sozusagen die Führung durch die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank hier in Hessen. Das ist auch unter dem Lichter Filmfest drinne zu finden. Und zwar geht es um Frankfurt, Goethe und Geld. Und das fängt um 18 Uhr an. Danach gibt es auch wieder im Anschluss Gespräch mit Historikern, Ausstellungsmachern, Wirtschaftsjournalisten und Leiter von Zentralbereichen Ökonomenbildung der Deutschen Bundesbank. Und das ist auch dann klar, auch in der Deutschen Bundesbank, in der Hauptverwaltung, in der Taunusanlage geht es dann ist eben um 18 Uhr schon losgegangen. Tobi, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für den Inhalt des Lichterfilmfest und ein bisschen den Überblick, was da so los ist die nächsten Tage. Du hast mir einen Song mitgebracht, vielleicht sagst du nochmal was dazu.
Ich wusste nicht, dass wir jetzt schon am Ende sind, sonst hätte ich vielleicht ein bisschen schneller geredet. Ich wollte einmal noch auf die Krise.
Bitte, ja.
Haben wir noch ein bisschen, ich noch?
Ja.
Gut, wir haben am Samstagabend eine Sache, auf die ich auf jeden Fall noch hinweisen möchte, eben auch gerade, weil ich jetzt über Filme geredet habe, wo die Filmemacher gerade nicht da sind. Also wir haben insgesamt 15 Filme. Einen Film projizieren wir sogar an die Wand des Kantatesaals und umsonst in den Hof. Das ist am Donnerstag The Film That Buys the Cinema und am Samstag haben wir ein griechisches Double Feature, was glaube ich gerade mit in Bezug auf das, was gerade auf den Straßen abgeht, besonders gut ist, Solidarität mit Griechenland. Diese Filme sind von griechischen Filmemachern, die persönliche Dramen quasi als Auswirkung auf die Krise betrachten und das würde ich beiden auch nochmal ans Herz legen. Das eine ist ein Erstling, Deutschland-Premiere von Queen Antigone von Telemachos Alexeiou und A Blast von Celesto Mercas. Beide werden da sein und in mehreren Gesprächen Bezug nehmen zur Krise und zu ihren Filmen. Was wir jetzt hören, ist Dirty Cash von Dizzy Rascal. Das ist ein Cover oder ein Remake vielleicht von Money Talks von The Adventures of Stevie V. Das hören wir heute Abend auch im Kantatesaal im Keller. Da legt nämlich Chuani von Barry's Berlin auf, der uns Hip-Hop und R&B bringt. Dort haben wir jeden Tag eine Party und heute ist es eben R&B und Hip-Hop von Barry's aus Berlin und das ist schon mal eine kleine Einstimmung einmal auf das Thema und aber auch vielleicht auf was Schöneres, nämlich tanzen und vielleicht auch zu Geld.
Ja, das war jetzt Dirteen Cash aus dem Film Money Island Agora Reloaded. Den haben wir jetzt sozusagen vom Tobi bekommen. Tobi ist schon wieder los, weil er ist natürlich auf dem Festival am Start. Und ich wollte nochmal auf die Veranstaltung heute im Festivalzentrum hinweisen. Da werden ja einige Gesprächspartner sein. Volkswirt, wie schon gesagt, Volkswirte in dem Falle sind mehrere. Friederike Hebermann, dann haben wir Christian Felber, er ist Mitgründer von ATTAC. Dann haben wir Dr. Nicola Fuchs. Sündeln, Professorin für Makroökonomie und Entwicklung, ist auch auf der House of Finance. Dann wird auch der Dr. Thomas Mayer vor Ort sein, also ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründer einer interdisziplinären Denkfabrik und Autor von dem Buch Die neue Geldordnung oder warum wir eine Geldreform brauchen. Ich war natürlich jetzt schon seit Tagen unterwegs hier in der Stadt und habe Herrn Dr. Thomas Mayer in einer Veranstaltung von ATTAC einen Vortrag mir angehört und er hat einen ganz interessanten Bereich angesprochen und zwar hat er angedeutet, dass natürlich der Euro aufgrund von einem sogenannten oder aufgrund eines Schattenstaates aufgebaut ist und er erklärt jetzt für uns den Schattenstaat.
Im Laufe dieser Finanzkrise, dieser Eurokrise, die Architektur der EWU umgebaut hat. Und dazu habe ich Ihnen ganz simpel 4 Ziele aufgeschrieben, die man erreichen möchte, damit man eine stabile Währung hat und insbesondere eine stabile Wertschöpfung. Also Sie brauchen oder Sie möchten, das steht ja auch in dem Vertrag von Maastricht, Sie möchten Preisstabilität haben, logisch. Damit Sie Preisstabilität erreichen, brauchen Sie aber auch die anderen 3 Ziele, müssen Sie auch erreichen. Sie brauchen Haushaltsdisziplin und wenn der Staat sich überschuldet, dann wird er letztendlich Druck auf die Zentralbank ausüben, dass ihm die Schuld monetisiert. Sie brauchen Finanzmarktstabilität. In einem Kreditgeldsystem können Sie nicht arbeiten, wenn die Banken nicht halbwegs gesund sind, wir sehen es jetzt. Und Sie brauchen wirtschaftliche Flexibilität. Herr Neubert hat gezeigt, was passiert, wenn Sie die nicht haben. Dann schießen Ihnen einfach die Kosten aus dem Ruder. In manchen Regionen und in anderen eben nicht. Und dann kommt es zu großen Verzerrungen. Also das sind so meine 4 Ecksteine der EWU. Im Maastrichter Vertrag gab es auf Euro-Ebene, auf EWU-Ebene, nur diese Institutionen, die dafür da waren, diese Ziele zu verfolgen. Also die EZB sollte sich um Preisstabilität und um nicht auf Preisstabilität kümmern. Man dachte dann, mit diesen anderen Zielen so ganz traue ich diesen Mitgliedsländern doch nicht, dass die alle Ziele wirklich ernsthaft verfolgen. Also machte man noch ein Addendum, einen Zusatz zu Maastricht und sagte, wir müssen schon ein bisschen achten drauf, dass die auch Haushaltsdisziplin halten. Wir machen einen Stabilitäts- und Wachstumspakt. Aber das war's. Die anderen Ziele, wirtschaftliche Flexibilität, sollten die alle zu Hause verfolgen, für ihre Banken sollen sie selbst verantwortlich sein. Das war in etwa so wie ein Goldstand, wo einfach nur die Währung da war und die anderen, die Benutzer dieser Währung, die Staaten, mussten sich einfach an diese Währung anpassen. Und die EZB war konzipiert im Maastrichter Vertrag als eine Art intelligente Goldmine. Ja, die sollte also Geld produzieren, ohne irgendjemandem Einflussdruck der Politik nachzukommen, ohne irgendjemand herauszuhauen, kein Kredit an irgendeinen Staat. Kein Staat sollte mit einem anderen oder der EU oder der EZB je herausgehauen werden, als eine Art Goldschirm. Man hat nur 2 Dinge vergessen. Wenn Sie ein solches System aufbauen, dann brauchen Sie erst eine Insolvenzordnung für Staaten, die sich übernehmen. Hat man vergessen oder wollte es nicht oder konnte es sich nicht einigen. Zweitens, ein serieller Bankrotteur, der also alle paar Jahre in Bankrott geht. Und entschuldigt, den wollen Sie auch nicht haben in einem solchen System. Deshalb brauchen wir einen zweiten Punkt. Sie brauchen eine Austrittsprozedur aus diesem System. Beides gab es im klassischen Goldstandard übrigens. Hat man nicht gemacht. Als dann, Sie wissen es ja, als dann die Überschuldung klar wurde, im Rahmen eben dieser Kreditblase, die wir auch kräftig mitgemacht haben, da baute man einen Stabilitätsmechanismus in die Mitte, ESM. Diese ESM sollte, wie wir alle wissen, den Ländern wieder zurückhelfen auf den richtigen Weg. Er sollte Anpassung finanzieren, aber er sollte auch diese Finanzierung gegen Bedingungen leisten, sodass die Anpassung auch erfolgt. Das war rückwärtsgerichtet für die, die unter Bredouille sind. Sie erinnern sich auch schon, haben gesagt, ja, aber man muss auch nach vorne schauen. Wir müssen ja auch vorbeugend arbeiten. Die sollen ja in Zukunft nicht wieder in die Bredouille kommen. Also machen wir Abkommen, dass die Länder in Zukunft auch vernünftige Politik machen. Also machen wir einen Sechserpack, einen Zweierpack zur Finanzdisziplin und für Wirtschaftsreformen machen wir einen Euro-Plus-Pakt. Und weil wir dem Ganzen nicht trauen, dass die das alles so machen, wie Brüssel das möchte, machen wir noch von unten rauf Pakte, nämlich Fiskalpakte. Das muss jeder bei sich zu Hause machen. Und wenn einer davon abweicht, dann wird er bestraft, muss er Geldstrafen bezahlen. Also jetzt haben wir einen Anpassungsmechanismus für die Vergangenheit und wir haben was nach vorne. Und dann erinnern Sie sich die Diskussion, ja, dem ESM geben wir 500 Milliarden Euro, um die Länder wieder zu finanzieren und auf den richtigen Weg zu führen. Aber 500 sind doch nicht genug. Eine Million ist doch besser. Ich erinnere mich an die Diskussion, einige von Ihnen werden sich auch dann interessieren. Ja, zwei sind besser als eine. Am besten sind fünf, nein, unendlich ist am besten. Und wenn Sie bei unendlich sind, dann sind Sie natürlich bei der EZB. Jetzt haben Sie die EZB, die jetzt für alles zuständig ist. Die war früher zuständig nur für die Preisstabilität. Aber über das OMT-Programm wird sie jetzt zum Kreditgeber der letzten Instanz für Staaten. Sie wird über den Single Supervisory Mechanism zuständig für Finanzstabilität. Nicht nur Finanzmarkt, sondern Finanzstabilität insgesamt. Und über ihr Inflationsziel, das sie erreichen will, indem sie Wachstum stimuliert, damit die Inflation hochkommt, wird sie jetzt auch zuständig für wirtschaftliche Flexibilität und Wachstum. Was ich Ihnen hier aufgezeichnet habe, ist das Organigramm des Schattenstaats. Das wurde gestrickt in Nachtsitzungen, in Krisensitzungen. Es ist ein demokratisch nie wirklich zur Abstimmung gestellter Schattenstaat. Die Politik sagt mir, wenn ich mit diesem Chart komme, aber jede der einzelnen Maßnahmen wurde abgestimmt. Der Bundestag hat all den einzelnen Maßnahmen zugestimmt. Richtig. Aber immer Schritt für Schritt, ohne das Gesamtbild zu sehen. Sie haben den Euro umgebaut von dieser ähnlichen Konzeption, was ich in meinem Buch aktiv Geld nenne, ein Vermögenswert. Sie haben ihn umgestellt sich zu einem Staatsgeld, einem Finanzinstrument, einem Finanzierungsinstrument. Staatsgeld, wie der Name sagt, wird herausgegeben von einer Staatszentralbank, die haben wir und braucht zur Absicherung einen Staat. Da wir keinen Staat haben, im Euro haben wir diesen Schattenstaat gebaut. Dieser Schattenstaat ist aber inhärent instabil. Er ist instabil, weil sich die Mitglieder nicht an die Auflagen des Schattenstaats halten. Von Griechenland bis Frankreich macht man nicht, was der Schattenstaat will, weil man nicht seine demokratische Legitimität akzeptiert. Und deshalb hat man den Euro aufgestellt auf eine Art und Weise, die sein Scheitern logisch zwingend notwendig macht. Es tut mir leid, sagen zu müssen, die Frage in diesem Modell ist nicht, ob der Euro scheitert, sondern nur noch wann. Er lässt sich auf diese Art nicht aufrechterhalten.
Ja, das war der Beitrag von Dr. Thomas Meyer vor einigen Tagen in den Hörsälen von Bockenheim. Da hat er den Schattenstaat des Euros erklärt und nochmal die Verantwortungsbereiche, die jetzt von Banken an die EZB übergegangen sind. Und gleichzeitig würde ich gerne nochmal zu dem Thema etwas über das nächste Interview sagen. Das Interview ist von Giannis Milos. Er ist ein griechischer Wirtschaftswissenschaftler. Seit 82 gründete er mit anderen die Vierteljahreszeitschrift Thesen, die sich mit Fragen der Wirtschaftstheorie befassen und die er bis heute leitet. Seine zahlreichen Veröffentlichungen Veröffentlichungen beschäftigen sich mit ökonomischer Theorie und dem Marxismus. Miloš ist Professor an der Nationalen Technischen Universität in Athen und gilt als einer der führenden marxistischen Ökonomen des Landes. Er war auch bei den letzten Blockupy-Zusammenkünften im Oktober hier in Frankfurt und da haben wir auch einen Vortrag von ihm aufgenommen und der ist auch nochmal für euch hier zu hören.
Financial crisis is in reality a crisis of the very structure of present day capitalism. It is a crisis that has appeared in the financial sphere, but is in fact systemic. Systemic in the sense that it has been engendered by the elements and the relations that are at the core of the neoliberal model. So point one, the crisis is global, not only European, is a crisis of financialized capitalism. Then, why the crisis? The second, it's a second question to my opinion, why the crisis is more acute in Europe and why the crisis in Europe lasts for so many years. I'm going to ask a rhetoric question. For whom does the crisis continues to be very acute all these years in the European Union? And my answer is not for everybody, but for the working majority, for the social majority, and this has to do with the policies followed by the political and economic elites, that is, by the ruling classes in the crisis. They have decided to, they have understood and decided to use the crisis as a chance in order to change the relation of forces in the European Union to the favor of their own interests, to in favor of big capital. And they have followed austerity policies, which leads to recession deliberately. They know, they are not fools. They know that austerity policies lead to recession. But it would be not rational, it would be unrational from their own class point of view, not to use the crisis as a chance, not to use the effects, the results of unemployment in order to deepen unemployment, in order to make to deprive the working classes of all the rights, to minimize the waste, to sell in very low prices public property to themselves, to the ruling classes, to the capitalist classes, to dismantle the welfare state. So the crisis is so acute in Europe because of the policies followed with the declared target to combat the crisis, but in reality to deepen the crisis of the many in order to gain power for the few. And now, at this point, comes a contradiction. They cannot reveal, openly say, this strategy of theirs. They cannot say that these policies are class policies and we follow them in order to deprive you from your rights, from what you have gained all those years after the Second World War and so on, in order to construct a new European worker all over the continent, who will resemble more to, let's say, an Asian or a Chinese worker than to what we have learned to name the European social model, the social state, the worker as a social partner, as the capitalists themselves used to call the working classes in the period before the crisis. So, austerity is a rational policy, but it has a contradiction.
it says, they say, the elites who follow this policy, that they follow the policy in order to cure the public debt problem, and in order to cure the unemployment problem. They say that if the wage is being constantly diminishing, then there are going to be more people in there having a job and so on. But this is constantly proven wrong. So it's a historical conjuncture, a historical moment to seize this contradiction, having in mind that from their class point of view, they are following a rational policy, a rational for their class interests, but to exploit this contradiction in order to put forward our class strategy, our class program, the democratic and social reconstruction of the whole society.
Hallo, Studio 1, Radio X ruft unseren Außenkorrespondenten. Hallo, Steven.
Steven, hallo,
kannst du mich hören?
Ich kann mich hören, ja. Es ist etwas schwierig. Ich bin jetzt etwas außerhalb der Demo hinter der alten Oper.
Wo? Ja, hinter der alten Oper bist du, gut, okay.
Genau. Über uns immer noch ein Hubschrauber und die Demo ist sehr laut, mit sehr lauter Musik. Aber ich versuche dich zu verstehen und deine Fragen auch zu verstehen.
Ja, gut. Dann haben wir auch gleich die erste Frage für dich am Start hier.
Ja, du sagst, du bist gerade an der alten Oper. Das ist ja auch der Endpunkt der Demonstration. Hast du das Gefühl, dass sich das, also sind jetzt, bist du am Anfang der Demo und du bist es mit einer der Ersten, der an diesem Endpunkt ist, oder ist die Demo jetzt eigentlich schon vorbei?
Nee, also ich bin jetzt die meiste Zeit ziemlich weit hinten mitgelaufen und habe während der Zeit halt die ganze Zeit auch nur ein bisschen auf Twitter mitverfolgt, wie das aussieht, wo der Rest der Demo sich befindet. Und also der Anfang muss irgendwie, die Spitze der Demo muss schon vor 20 bis 30 Minuten hier angekommen sein, wenn nicht sogar eine noch längere Zeit. Also war das eigentlich die ganze Zeit während der Demo, wenn man danach geguckt hat und ganz hinten lief, man irgendwie wusste so, wir sind an der alten Oper losgelaufen und der Anfang der Demo ist schon in die Kurt-Schumacher-Straße durch den Konstabler Wache eingebogen, da standen wir noch. Also es muss eine riesengroße Personenzahl gewesen sein, die hier gelaufen ist. Und anscheinend wurde es auch während dem Demozug auch noch mehr.
Also wir hören oder verfolgen es übers Internet natürlich und da sagen die Veranstalter von dem Blockupy-Bündnis, dass über 20.000 Leute sind. Die Polizei spricht von 15.000 Teilnehmerinnen. Jetzt hier hinten in dem hinteren Teil der Demo, wo du bist, welche Organisationen sind da? Welche Fahnen hast du gesehen? Welche Lautsprecherwagen?
Also ich habe auf jeden Fall gesehen, es gab einen ganz großen Wagen vom ganzen Bündnis. Dann habe ich jetzt noch einen Wagen gesehen, den fand ich auch sehr schön von der Aufmachung her, mit einem großen Seitentrans, die Fight Back Frontex. Und da war dann hinten auch auf der Verladerampe war noch so ein großes Schlauchboot angebracht. Und an dessen Spitze nach hinten dann noch so ein Aufblasgummitier, ein Delfin. Das gehört ja irgendwie auch mit zu den Auflagen dazu, dass so etwas verboten ist, irgendwie Gummitiere oder aufblasbare Gummidinge mit sich zu tragen.
Ich glaube, es ging dabei um Krokodile hauptsächlich.
Das fand ich irgendwie ganz ganz nett, diese Aufmachung halt mit der Thematik. Und
aber auch provokativ natürlich. Ist natürlich auch eine Provokation.
Genau, ist eine Provokation, gewissermaßen so eine kleine Grenzüberschreitung, genau das zu machen. Aber ich finde gerade so in Bezug auf die Thematik Frontex und Flüchtlingsmigrationsbewegungen über das Mittelmeer durchaus auch richtig, das genau so aufzuziehen. Ja.
Wie wird denn,
also das hat mir sehr gut gefallen. Das war also so, sage ich mal, der kreativste Wagen, den ich jetzt gesehen habe. Die anderen waren eben Wagen mit Reden und mit Musik und dieser war halt etwas anders aufgemacht und kreativer als die anderen.
Davon abgesehen, wie wird sich denn sonst auf die Dinge, die heute Morgen passiert sind, bezogen? Hast du da was mitbekommen? Wird das irgendwie diskutiert?
Also relativ wenig. Also was ich jetzt über die Lautsprecher mitbekommen habe, aber wie schon gesagt, ich bin auch hinten mitgelaufen. Ich weiß nicht, was über die ganzen anderen Lautsprecherwagen durchgesagt wurde. Also es gab schon den einen oder anderen Bezug darauf und es war dann auch so, dass ab der Kreuzung, also wo es hochgeht zur Konstablerwache am Börneplatz, dann auch CFE-Einheiten direkt hinter der Demo mitgelaufen sind. Und also da haben schon viele Leute auch geschimpft und fanden es auch nicht so gut, dass sie halt irgendwie wieder rangehen so nah. Und es gab dann auch das ein oder andere Franzi oder Plakat, das sich dann nochmal auf heute Morgen bezogen hat, ja, was dieser große Einsatz denn sollte. Also ja. Da war dann zum Beispiel auch mal sowas dabei, irgendwie 10.000 Polizisten für 8.000 Demonstranten. Wir bräuchten mal so eine gute, so einen guten Personenschlüssel in unseren Kitas. Okay. Also da werden die Steuergelder besser aufgehoben. Solche Dinge gab es dann zum
okay.
Beispiel.
Steven, ja. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Restsendezeit, bevor dann hier das Programm mit einer anderen Sendung dann tatsächlich weitergeht am heutigen Tag. Jetzt ist die Abschlusskundgebung, die fängt um 19 Uhr an. Kannst du das irgendwie einschätzen, ob es wirklich so um 19 Uhr anfangen wird, weil so eine Riesenveranstaltung ist, da strömen wahrscheinlich immer noch die Leute auf den Platz?
Also ich gehe schon davon aus, denn wie schon gesagt, ich habe mich jetzt die meiste Zeit so ziemlich am Ende der Demo bewegt und habe jetzt so einen kurzen Abstecher gemacht in den Grüngürtel, um mit euch mit Ruth telefonieren zu können.
Gut.
Aber ich gehe davon aus, dass die Letzten jetzt auch so langsam auf den Platz ankommen.
Okay, Steven, dann denke ich, dass wir als Redaktion im ABS-Magazin genug Stoff jetzt heute an diesem Tag bekommen haben, um uns die nächsten Wochen daran vielleicht auch noch ein bisschen mit unseren Zuhörern und für unsere Zuhörer abzuarbeiten. Danke, dass ihr für uns als Redaktion da rausgegangen seid. Pass auf dich auf und ich hoffe, dass das noch nach wie vor eine ruhige und gute Veranstaltung bleiben kann. Und wir sehen uns wieder und die Zuhörer und Zuhörerinnen, die hören dich und uns dann auch demnächst bald wieder gemeinsam. Ja, nächste Woche bist du, glaube ich, mit der ITER am Start, ne?
Ja, so sieht's aus, ja. Und? Ich habe aber vielleicht auch noch einen kleinen Tipp für Bitte? Die Zuhörerinnen, beziehungsweise ja, Zuhörerinnen, das ist ja eigentlich auch für die Demo-Teilnehmerinnen gedacht. Das lief jetzt auch über Twitter und diese letzte Stunde unserer heutigen Sendung findet ja auch dankenswerterweise in einer Kooperation wie mit XD Raus statt. Es gibt also eine kleine Veranstaltung noch, und zwar gibt es noch eine Küfa, eine Küche für alle, im Anschluss an diese Demonstration in Café Kotz am Campus Bockenheim. Also ein kleiner Veranstaltungshinweis für diejenigen, die jetzt vielleicht auf der Demo waren und trotzdem zuhören oder nicht auf der Demo waren, aber vielleicht Interesse haben, nochmal mit Leuten in Kontakt zu kommen, die das Ganze mitbekommen haben. Da wird es diese Möglichkeit auch nochmal geben, miteinander ins Gespräch zu kommen und über den vergangenen Tag auch nochmal gemeinsam zu reflektieren.
Gut, Steven. Dann danke für die Einschätzung von vor Ort und wie gesagt, alles Gute für dich, pass auf dich auf. Wir schmeißen dich jetzt einfach raus und wir sehen uns.
Danke. Ciao.
Ciao.
Bitteschön. Ciao.
So, das war unser rasender Reporter Steven vor Ort für euch hier in Frankfurt mit dem Andi zusammen und auch unseren anderen Redaktionsmitgliedern, auch wenn ihr es jetzt nicht gehört haben, wir stehen nach wie vor in Kontakt. Und jetzt gibt's noch mal was die Dada und die ETA vorbereitet haben.
Genau, wir haben noch ein paar Veranstaltungen für heute Abend, die wir gerne rausjagen wollten. Es geht natürlich um unser Bett, das Club. Bett, das in der Schmidtstraße ist, und zwar gibt es heute Bands, die dort spielen, 3 Stück. Das ist einmal Luna Kiss, Damage, und das Ganze wird, also Luna Kiss und Damage supported The Brew. Dieses Konzert geht um 20 Uhr los, 19.30 Uhr ist Einlass. Das ist eine Empfehlung jetzt erstmal von meiner Seite. Im Orange Spiel gibt es lokale Helden, die fangen an um 20 Uhr und zwar geht es das Orange Peel Tiefenrausch Klangkombinat. Dann gibt es noch 2 andere Veranstaltungstipps von der ETA.
Ja, wenn ihr heute Abend dann vielleicht ein bisschen entspannen wollt nach diesem anstrengenden Tag, ob ihr jetzt selber dort irgendwie aktiv wart oder auch nicht und euch vielleicht nur durch die Stadt schlagen musstet, könnt ihr in verschiedene Bars gehen, zum Beispiel in den Elver, da ist ab 20 Uhr Liedfett, der flotte Totte, da scheint jemand zu sein von Monsters of Liedermaching, so ist es hier beschrieben, und es gibt die Bar mit Holger, Wembel, Bar, ab 21 Uhr im Dreikönigskeller, und danach kann ich noch euch ans Herz legen, 2 Partys in die Nacht im Tiefengrund, das ist die ehemalige Frieda, also auf der Friedberger Landstraße, und im Feinstaub an der Konstabler Wache, From Dusk Till Dawn, Tarantino Soundtrack Musik.
Mhm. Ja, an dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal ganz herzlich an die Redaktion von X4Raus uns hier von der ABS-Redaktion ganz herzlich bedanken für die Kooperation und auch, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, hier einfach weiter zu berichten über die Geschehnisse in der Stadt und der Eröffnung oder des Gebäudes, der Eröffnung der Europäischen Zentralbank. Ja, wir haben jetzt noch einige Minuten, es ist nicht viel los. Ich denke, wir haben es so gut wie möglich bunt gestaltet, vielfältig von verschiedenen Standpunkten. Erstmal natürlich den finanziellen Sektor erklären wollen, natürlich auch von anderen Parteien, Bündnissen des Blockupies erläutert. Und ja, hoffe, dass wir euch so gut wir konnten irgendwie darüber informiert haben.
Ja, ABS-Magazin, Joint Venture, Virus, Musik und X4Raus, Sendung ist jetzt rum. Für uns, für euch heute im Studio, sagen wir auch nochmal, waren die Eta, die Dana,
der Nils, genau
und die Gabi war auch da, der Helmut hat uns unterstützt, Steven und Andi waren draußen unterwegs, auch der Jan. Und nächste Woche, hatte ich ja gerade eben schon mal mit Steven gesagt, Eta, seid ihr beide am Start? Mhm. Thema,
genau,
kannst du schon mal sagen?
27. März und das ist der Tag gegen Rassismus, den nehmen sich der Steven und ich uns vor und haben da ein paar tolle Gäste eingeladen.
Ja, und gleich werden hier Kollegen von Weltbeat eintrödeln und sich auch für den weiteren Abend bei Radio X hier vorbereiten. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, freuen uns natürlich auch über eure Kritik weiterhin die nächsten paar Tage auf unserem Chat. Gebt uns Feedback, wie ihr es hier gefunden habt, was war los und ja.
Und ein letztes noch. Wir werden sicher versuchen, in den nächsten Tagen die Mitschnitte von den Interviews, die wir heute nicht ausstrahlen konnten, eventuell noch auf die abs-magazin.de Seite unterzubringen. abs-magazin.de ist unsere Seite im Internet, wo ihr unsere Sendungen nachhören könnt. Allerdings muss man sagen, Musiken werden rausgeschnitten aus urheberrechtlichen Gründen.
Genau.
Lasst euch davon nicht irritieren. Ansonsten einen schönen Tag noch und ich hoffe, dass es heute Abend im Nachgang auch ruhig bleibt nach der Veranstaltung,
ja,
wenn die offiziell
alle
zu Ende geht.
Genau. Ja, vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Und jetzt noch ein Song für euch, The Brew, die heute Abend im Bett spielen.